ARD Sounds.
Diese Entscheidung, dich aus diesem Sumpf wieder rauszubewegen, indem du dich bewegt hast, das erfordert von mir mehr Respekt als alles andere, weil das erfordert eine unmenschliche Stärke und die hast du mehrfach bewiesen, einmal auf der Erfolgsebene, aber auch eben auf der Nicht-Erfolgsebene. Und ja, da bist du nicht von irgendjemandem gefüttert worden und hochgepumpt worden.
Super, ich könnte dir stundenlang zuhören, wie auch die Leute hier.
Tour de France-Sieger, wie oft?
Einmal.
Wirklich?
Nur.
Ich dachte, du hast gedopt. Würdest du mit mir in einem Bett schlafen? Und die meine ich nicht anzüglich, die Frage.
Ich könnte es, aber ich kann nicht kochen. Ich koche sehr wenig.
Also ich erlaube mir eine leichte Grenzüberschreitung an dieser Stelle. Bevor ich Jan kennengelernt habe, hätte ich jetzt geantwortet, das Einzige, was Jan kochen kann, ist Crack. Das ist Qualität einer Freundschaft.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Dieses Mal live für euch auf der Bühne Jan Ullrich und Tim Mälzer. Viel Spaß bei 1+1.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Der Jan, der Ulle. Schönen guten Abend. Toll. Toll, 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 toll. Vielen Dank. Ja, ja. So. Es ist sehr überraschend. Deutsch ist eigentlich eine sehr exakte Sprache. Man hat uns hierher geködert mit der Ansage, diesen intimen Moment, den wir beide beim Kennenlernen haben durften, den wollen wir hier fortführen. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen wie im Swingerclub im Kinoraum. Der geneigte Zwinger weiß, was ich meine. Ich weiß es übrigens nur daher, weil ich früher eine meiner ersten Sendungen, wie hießen die eigentlich? Schmeckt nicht, gibt's nicht. So. Es war eine tägliche Kochsendung, die haben wir auf demselben Stockwerk wie mit einem Swingerclub gehabt. Wir hatten ein kleines Fotostudio und ich habe immer im Swingerclub geduscht. So, wir hatten 3 Aufzeichnungen am Tag. Und ich sage eins. Jegliche ästhetische Fantasie, die man hat im Rahmen einer Swingerclubs, wird von der Realität gnadenlos pulverisiert. Das kann ich sagen.
Guter Einstieg.
Herzlich willkommen. Wir wissen gar nicht ganz genau, wozu. Ein Podcast.
Ja.
Mit dem Titel 1+1. Habe ich kurz abgelesen. Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Date unter Beobachtung. Jan und ich, wir haben uns einmal in unserem Laden, in meinem Laden kennengelernt für 5 Minuten. Es war eine große Veranstaltung. Wir sind uns über die Wege gelaufen, wir wurden einander vorgestellt und es war wirklich ein fast magischer Moment. Es hat nur 3-4 Minuten gedauert und diese 3-4 Minuten Gespräche kennen wir beide zur Genüge. Wenn du auf irgendwelchen Events bist mit vielen fremden Leuten, hey, was machst du, wie geht's? Ja, super, alles toll. Wir müssen mal unbedingt, ja, ja, klar, Call. So ohne Austauschen von Telefonnummern. Wir hatten aber relativ schnell dieses, wie geht's, was so, sondern wir waren sehr warm, sehr intensiv innerhalb von 1-2 Minuten. Es tat fast ein bisschen weh, getrennt zu werden.
Liebe auf den ersten Blick.
Ja, es war wirklich sowas wie jetzt. Na wirklich, es war so.
Stimmt.
Ich war ein großer Bewunderer von Jan, nicht nur wegen der sportlichen Leistung, sondern vor allen Dingen auch wegen seiner kritischen Phasen und vor allen Dingen, wie er damit umgegangen ist. Das hat mir meinen absoluten Respekt abgerungen und ich war sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Dann hattest du die Anfrage für den Podcast 1+1.
Genau.
Und da wurdest du gefragt, wer soll deine Hübsche sein? Und da hast du gesagt, der dicke Koch aus Hamburg, der hat mir auch gut gefallen. Hensler hat aber keine Zeit, dann bin ich gekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin wirklich ein kleiner Junge aus Pinneberg, ich bin Landei und ich bin auch im Herzen immer noch ein Landei. Und auch wenn inzwischen der Körper altert und Falten wirft und Haare an Stellen hat, wo keine sein sollten, die Augen, aus denen dieser Körper manchmal guckt, ist immer noch der kleine Junge. Und wenn ich so jemanden kennenlernen darf, dann ist es nicht anders als für euch, wenn du mit einer Legende so eine Nähe aufbauen kannst. Das macht einen irgendwie wahnsinnig stolz, also auf eine ganz zauberhafte Art und Weise. Wobei die Legende sehr schnell nicht mehr sichtbar war, sondern der Mensch Jan in unserem tollen Podcast 1+1. Wir haben auch die Redaktion, die begleitenden Personen zur Weißglut getrieben. Das werde ich auch heute machen. Denn super. Wir haben einen sehr engen Zeitrahmen, den wir jetzt schon noch nicht mal ansatzweise einhalten. Richtig?
Richtig.
So, dann machen wir es mal andersrum. Hintenrum kommen die Q&A, also das heißt bei mir eigentlich immer No A, also Question and Answer, also Fragen und Antwort. Ich warte normalerweise gar nicht auf Fragen, sondern antworte eigentlich auf Fragen, die gar keiner gestellt hat. Und das ist meine ganz große Leidenschaft. Was wäre denn die erste Frage, die ihr an Ulle, an Jan Ulrich und mich gemeinsam oder auch in Einzelnen habt?
So. Wir ziehen das gleich mal vor.
So, du nimmst die linke, ich nehme die rechte Seite.
Bitte.
Was verbindet euch besonders miteinander?
Was verbindet uns besonders miteinander? Ich reiche rüber. Eins kann ich sagen, der Sport ist es nicht.
Ja, aber dein Lastenrad hat sehr imponiert.
Ja, aber Elektro.
Na, ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Wir haben ja 6 Stunden Podcast aufgenommen. Das waren ja 4 Folgen damals. Und mir ging es genauso. Ich war auch vor vielen Jahren mal in deinem Restaurant. Und da warst du nicht anwesend. Da war ich richtig enttäuscht, obwohl das Essen hervorragend war, muss ich wirklich sagen. Und dann haben wir uns diese 5 Minuten jetzt da gesehen mal. Und da ist wirklich das Fieber übersprungen. Was verbindet uns? Ich glaube, das Herzliche. Ich glaube, das Offene. Das Drehte praktisch, ja. Also dass wir uns sagen können, was wir denken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Familie, auf alle Fälle. Du bist ein Familienmensch, ich bin Familienmensch. Hier ein Junior, einer von meinen sitzt da unten gleich. Der wollte mal mit, was der Papa so macht. Und ansonsten bist du so weltoffen. Ja? Und das ist, glaube ich, das ist auch ein Thema, wo wir uns auf alle Fälle ähneln. Und jetzt gebe ich dir das Wort wieder.
Ja, ich kann das auf eine Art und Weise ein bisschen intensiver zurückgeben. Also einmal war es wirklich der Moment, was man nicht erklären kann. Entweder kann man sich wahnsinnig gut riechen. Eben gerade als ich bin eben erst vor 20 Minuten angekommen aus Hamburg, Jan physisch in den Arm nehmen zu können, ohne dass es unangenehm ist. Also es gibt so eine 30-Sekunden-Regel, die halte ich bei ihm locker aus. Also weil wir ja nichts voneinander wollen, physisch nicht. Also diese Nähe, die ich auf bezaubernde Art und Weise sehr besonders empfinde. Und ich glaube, was ich bei uns sehr wirklich toll und auch irgendwie bemerkenswert finde, nicht bewundernswert, aber bemerkenswert ist, wir brennen beide extrem. Wir sind leidenschaftlich in dem, was wir tun. Wir gehen oft über Grenzen hinaus, manchmal auch Grenzen anderer Menschen, aber im Wesentlichen über unsere persönlichen Grenzen. Und trotzdem schaffen wir es immer wieder aus diesen etwas, ich sag mal, extremen Situationen dann doch irgendwas ganz Ruhiges, Behutsames, was ganz Zartes wieder heraus zu entwickeln. Und wer Jan kennt, und er steht natürlich in der Öffentlichkeit als einer der weltbesten Sportler, die jemals gelebt haben und immer noch leben, ja, ist ja nun mal so, das ist eine Mammutleistung. Und dann wissen wir alle, ob der Geschichten, die auch die Umstände dessen ein bisschen beeinflusst haben und auch die Situation, was es mit ihm persönlich gemacht hat. Und jetzt hier so zu stehen, so reflektiert, so sauber, so klar, so nichts entschuldigend, sondern einfach annehmend, das erfordert in meinen Augen wirklich so 100%igen Respekt, und das sind Menschen, zu denen ich aufschaue. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch verbindet, weil ich genauso auf einer anderen Art und Weise extremer Mensch bin, ja, und auch schon oft ins Klo gegriffen habe und auch schon oft richtige Entscheidungen daraus wieder getroffen habe, dass auch ich heute hier in der Lage bin, hier so in diesem Sonnenschein-Gemüt so zu sitzen, mit dem Wissen, das ist eben halt nicht immer nur eitel Sonnenschein, das Leben. Und das verbindet uns, glaube ich, im Wesentlichen miteinander. So, jetzt die zweite, und dann fangen wir auch an mit dem Podcast.
Würdet ihr zusammen kochen, und wenn ja, was?
Also ich bin Tim Melzer, ich bin einer der bekanntesten und beliebtesten Fernsehstarköche. Oh, und ich habe, also ich, es gibt Leute, ich habe sogar Koch gelernt und ich verdiene mein Geld mit Kochen. Und da kann ich die Antwort sehr klar geben: Ja, ich habe schon mal gekocht. Nicht gut, aber ich habe schon gekocht. Miteinander?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir so einen netten Abend miteinander verbringen, meinetwegen auch mit Familie oder was auch immer, vielleicht sogar habe ich dich sogar überreden können, mal eine halbe Stunde mit mir Rad zu fahren irgendwie. Bei dir oder bei mir in der Gegend. Doch. Weil ich weiß, dass du gerne Rad fährst. Also du hast ja dein Rad, E-Bike, aber du fährst viel Rad, weiß ich. Und dann so Hausmannskost. So irgendwie ganz geile Hausmannskost. Ich kann nicht kochen. Ich koche sehr wenig. Nur wenn ich, jetzt war meine Freundin mal 3 Wochen nicht da, da musste ich selber kochen. Aber das hat auch nur mir geschmeckt, weil Nee, aber das würde ich schon mal gerne, weil dann kommen, ich glaube, dann kommen die tiefgründigen und guten Gespräche auch noch raus, ja, beim Kochen. Das ist, glaube ich, das, was auch Kochen ausmacht.
Also ich erlaube mir eine leichte Grenzüberschreitung an dieser Stelle. aber das ist halt die Nähe, die musst du aushalten und ich glaube, das verstehst du auch. Ja,
natürlich.
Bevor ich Jan kennengelernt habe, hätte ich jetzt geantwortet, das Einzige, was Jan kochen kann, ist Crack. Das ist Qualität einer Freundschaft.
Kein Problem.
Aber da musst du raus.
Ich hab's verdient.
Das ist
ein
Durchfall in meinem Kopf.
Ich hab's verdient.
Also in der Tat ist gemeinsames Kochen, gerade zwischen Männern. Männer, so, also das ist jetzt ein bisschen ein Klischee, aber ich bemerke das immer wieder. Du brauchst eine Vorbereitung, damit wir diese Intimität von 1:1 wirklich herstellen. Das, was manchmal, ich beobachte das ja auch in meinem Freundeskreis oder so, und eine gewisse Ablenkung schaffen, also ein bisschen eine Gemeinsamkeit, Handgriffe, dieses, reicht mir mal die Schüssel und dann tut auch manchmal Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber gar nicht so weh. Das heißt, wenn man eine kleine Ablenkung hat, dass man einfach so ein bisschen was Gemeinsames macht, was nicht zum Erfolg führen muss, also es können auch Brote schmieren oder ähnliches sein, Tischdecken, mal ein Glas Wasser, Wein aufmachen, was auch immer, das sind eigentlich Mechanismen, um Nähe herzustellen, Richtig. Weil Nähe kann gerade, das war jetzt so die ersten 1-2 Minuten, jetzt beruhige ich mich gerade ein bisschen, extrem unangenehm. extrem unangenehm insofern, weil ich ihn wirklich mag. Weil es jetzt nicht irgendwie eine Comedy oder sonstiges ist, sondern ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir heute aufeinander treffen können. Und deshalb jetzt hier zu sitzen und sozusagen die Frage, und Digi, wie geht's dir? Und jetzt ernsthaft eine tiefe Antwort zu erwarten, ist relativ schwierig. So, wir sind da manchmal etwas direkter und da hilft Kochen schon enorm. Also ja. Ich finde Kochen Richtig. Gemeinsam ganz toll. Macht das auch wirklich leidenschaftlicher. Ich koche viel lieber zu Hause als im Restaurant, weil ich da keinerlei Leistungsdruck habe, keine Erwartungshaltung. Weil ganz ehrlich, wer bei mir zu Hause mein Essen nicht geil findet, der fliegt auch raus. Also das ist eine ganz, da bin ich die Mariah Carey in Hochkultur. Das finde ich, da muss man auch Kritik, ist auch so ein Essen. Magst du Kritik?
Ja.
Wirklich?
Doch, wenn sie angebracht ist. Wenn sie angebracht ist, ja.
Ja, aber wann ist denn Kritik angebracht? In meiner Welt nie.
Ich habe gerne, du kennst ja auch die Ja-Sager, die auch bei mir...
Die liebe ich.
Eben. Und die führen aber dann, also die haben auf meinem Weg teilweise auch mich in den Abgrund mit reingerissen. Deswegen ist schon so eine Kritik am richtigen Ort, am richtigen Platz, ist finde ich gut. Ich mache auch meinen Mund auf, wenn mir was nicht passt.
Ja, aber ist Kritik, sind das nicht auch die Menschen, die dich in den Abgrund reingeritten haben, weil sie einfach deine Beweggründe, deine Motivation, also den Menschen dahinter gar nicht gesehen haben, sondern die gesagt haben, aber der Jan Uri, der hat das ja gar nicht richtig gemacht, der ist ja gar nicht richtig. Also nochmal, wir reden hier von einer Substitution in Anführungszeichen, um eine absolute dauerhafte Höchstleistung zu machen, was kein Auto dieser Welt kann. Was du einfach performt hast. Und dass du sagst, aber Digi, ich bin immer noch selber gefahren. Ich bin immer noch in meinen eigenen Schmerz reingegangen. Ich bin immer noch über meine Dämonen drüber hinweggegangen. Und ich habe eine Leistung gebracht, die ist mir nicht abzusprechen. Und wenn dann irgend so ein Kritiker sagt, ja, aber Jan, das war jetzt nicht der richtige Weg. Wo ich sage, ja, ich verstehe, was du sagst, aber innerlich denke ich halt die Fresse. Es gibt so einen Song von Elvis Presley, Walk a Mile in My Shoes. Das ist einer meiner Hymnen, weil gerade in so Dingern, wo ich kriege oft Dreck, also nicht Dreck, aber ich bin ja auch nicht immer ein ganz einfacher Typ. Aber mir tut Kritik weh, ich mag das nicht. Und ich finde auch die Sätze wahnsinnig dumm. Meine Frau, meine Familie, das sind die härtesten Kritiker und das bedeutet mir wahnsinnig viel. Ganz ehrlich, wer geht denn gerne nach Hause in sein Safe Space und lässt sich von den Menschen, von denen man nur bewundert werden
stimmt,
will, erstmal sagen, wie scheiße man heute war. Da darf man auch mal eitel. Also ich verstehe, was man meint, wenn man, es ist wichtig, kritische Menschen zu haben, aber keiner mag Kritik.
Stimmt. Nee, wenn du es natürlich so aufrollst, dann sage ich, stimmt, natürlich.
So, das war's.
Aber du heute. Weißt, was ich habe recht. wenn sie angebracht ist, wenn du, es kann ja auch, Kritik kann ja auch sein, wenn ich neige manchmal auch dazu, dass ich so ins Negative dass ich so negativ anfange und irgendwie einen schlechten Tag habe, vielleicht auch irgendwie, ja, was nicht so gelungen ist, was ich mir so vorgenommen habe. Und dann falle ich so in so eine negative Seite.
Ja.
Und da habe ich dann schon mal gern, dass mich da jemand rausruht und sagt, ey, guck mal,
Ja.
Jetzt kommen wir wieder zurück
auf die. Ja, das kann man auch bestärken. Eben
dadurch, ja, also, auch jemand, also eben, du kannst von beiden Seiten sehen. Ne?
Und es geht nicht um Maulkorb, es geht nur um die Art und Weise, wie oder vielleicht auch ein Verständnis zu haben, welche. Ich habe jetzt gerade ganz akut, bin ich ich will nicht sagen Shitstorm, aber schon in einer kritischen Situation. Ja. Es gab Gründe, warum wir eine Veränderung herstellen mussten. Das wird mir sehr übel gerade angenommen und es werden jetzt eben auch innerhalb des Shitstorms, und das kann ich eben sagen, relativ unreflektiert negative Aussagen getroffen über Dinge, die einfach nicht stimmen.
Ja,
also die wirklich nicht wahr sind.
Dann ist natürlich auch nicht.
Und dann stehe ich als derjenige, der den Mut hatte, der die Kreativität hatte, der wirklich mit so viel Ehrgeiz und Leidenschaft versucht hat, was aufzubauen, und steht da jetzt und sagt, aber das ist so unfair, das ist so ungerecht. Und wir wissen alle, wie das ist, der Kinder hat, wenn Unfairness, Ungerechtigkeit, das ist unfair, wenn das so die aus dem Kind rauskommt. Und das Einzige, was das verhindert, dass ich das gerade tue, ist, dass ich 55 Jahre alt bin und das vielleicht albern aussehen würde, wenn ich auf dem Boden liege und mit Fäusten und Dingen. Aber innerlich habe ich genau das, weil ich würde so gerne sagen, nein, ja, das ist falsch.
Ja,
also,
ja,
das,
ja, ja, ja.
Also ich bin da schon, also ich bin kritisch genug, wenn ich selber... Oder wenn eine gute Kritik konstruktiv geübt wird, insbesondere im Restaurant, wir haben jeden Abend 300 Gäste und von diesen 300 Gästen haben wir 18 bis 80, arm bis reich, links bis rechts, Stehpinkler, Sitzpinkler, wir haben erfahrene Esser, wir haben die Leute, die das ganze Jahr sich auf diesen Abend freuen, Erwartungshaltung bis ins Unermessliche, dann haben wir Stammgäste, alles denselben Abend und mit demselben Essen soll ich die Leute auf dieselbe Art und Weise begeistern. Das ist die Herausforderung, diese Schnittmenge. Und wenn dann jemand sagt, das hatten wir vor 4 Wochen, da hatten wir ein Pärchen da am Freitagabend und in der Tat lief da nicht alles gut an dem Tisch. Wir hatten, ich glaube, die mussten eine Viertelstunde, 20 Minuten auf den Tisch warten, wurden aber von uns mit dem Getränk am Tresen abgeholt. Mhm. Und dann gab es irgendeine Diskussion um Gasstufe, was immer ein leidliches Thema ist. Eigentlich kannst du immer nur sagen, ja, ihr habt recht. Ausgetauscht, das hat der Service auch nicht optimal gelöst in dem Moment. Und dann später bekam ich eine E-Mail, wir hätten das gesamte Wochenende zerstört.
Wirklich?
Ja, und naja, ich weiß, was er meint. Ich verstehe das so sehr, aber eigentlich möchte ich sagen, aber nein, wir haben nur den Abend nicht gut gemacht. Das Wochenende ist durch deine 30-jährige Ehe zerstört, weil du hast gar keinen Bock da zu sein. Das ist das, was manchmal auf der Zunge ist, weil wir spüren solche Dinge. Das ist,
wir da konnte dein Essen die Ehe nicht mehr retten.
Und dann bist du auf einmal... Nee, ich hatte... War nicht genug Arsen drin von seiner Seite aus.
Nee, aber was ich
spüre das und das ist auch ein
ja, Teil meines.
Und jetzt habt nur ganz kurz. Ja. Und das spüren wir. Das ist unsere Aufgabe in der Gastronomie. Das ist auch meine wirklich besondere Fertigkeit, diese Hypersensibilität auf Atmosphären. Vielleicht ist das auch, warum wir uns so sehr mochten, weil ich glaube, du bist extrem sensibel und sensibel meine ich jetzt mit, nee, sondern sensibel meine ich mit, du spürst Dinge, du musst Dinge spüren.
Ja.
Die andere Leute gar nicht so oft geschult. Und ich als Gastronom, ich gehe in den Laden rein, ich bin nicht mehr in der Küche und ich kann in den Laden reingehen und ich kann sofort oder relativ schnell abscannen, an welchen Tischen das gerade nicht gut läuft. Weil das ist Körpersprache, das sind Mimiken, das sind Gestiken irgendwie so. Und dann gucke ich, kann ich auch relativ schnell erkennen, hat das was mit uns zu tun oder hassen die sich einfach nur? Und wenn die sich hassen, dann liebe ich das.
Ja, ja. Weil dann trinken Sie mehr Alkohol. Nee. Ist auch wieder
aber,
gut.
Nee, aber dann kann ich hingehen und durch meine, ich sag mal, manchmal grenzwertige Art und Weise, schaffe ich mich als gemeinsamen Feind für die beiden. Und durch dieses, dass sie mich dann in dem Moment einfach ein bisschen drüber finden, rutschen die ein bisschen zusammen und schaffen Nähe. Und das ist ein Teil meiner Aufgabe. Also durch Arschloch sein Liebe schaffen. Das ist wirklich so. Oder Nähe schaffen. Und das sind halt so Momente. Und wenn das eben ist, weil wir es scheiße gemacht haben, ich höre es nicht gerne, weil, also in der Gastronomie haben sie fast immer recht. Fast ja. Immer. Nicht jedes Mal, aber ist es immer genau auch in dieser Wertigkeit zu sehen? Andere Sache.
Aber du stellst dich ja auch der Sache. Das finde ich auch gut. Wenn du kommst bei dir, dann ist ja immer voll. Ist ja auch.
Der Laden, nicht ich.
Nein, aber dann
auch die Zeiten,
die da war Leute, ich
voller als Laden, aber ja.
Du bist auch jeden Abend da. Ne? Also
nein.
Fast. So, also immer wenn ich da bin, warst du.
Das ist die Kacke an einem öffentlichen Podcast. Also, du bist mein Freund.
Du bist oft da.
Doch. Und ich bin sehr oft da. Ich bin täglich da. Aber nicht mehr abends.
Okay.
Das hat aber was mit Gründen, über die ich nicht richtig offensichtlich spreche, aber ich habe Familie und das muss reichen als Erklärung und derer möchte ich auch gerecht werden. Und da bin ich ein Mensch und ich rede nicht darüber, in welcher Form, in welcher Konstellation oder in welcher Vielzahl darüber, weil das ist für mich ein ganz großer Wert. Privatsphäre wirst du ja auch, dieses auf dem Tablett sein zu müssen, gerade in Situationen, wo du eigentlich Sicherheit benötigst und Öffentlichkeit ist gerade in so bestimmten Situationen, bietet dir gar keine Sicherheit an. Und ich habe ja damals, wir haben in dem Podcast schon auch lange drüber gesprochen, diesen Burnout, und da habe ich das erste Mal gespürt, was es bedeutet, eben kein Safe Space mehr zu haben, kein Rückzugsort, und zwar nirgends. So maximal einfach Fenster zu, Türen zu und so. Aber ich will ja raus, ich will ja atmen, ich will mich ja frei bewegen. Deshalb halte ich über diesen Teil meines Lebens einen ganz großen Riegel davor, was teilweise sehr seltsame Situationen hervorruft, ganz eigenartige. Aber wie komme ich drauf, außer dass ich wahnsinnig betroffen über mich selber.
Dass du nicht mehr so oft da bist, aber
ich bin jeden Tag in meinem Laden und wir hatten mal eine Zeit lang, das ist lange vorbei, dass wenn die Leute gefragt haben, wo ich denn bin, dann hieß es, er steht am Herd. Das ist eine sehr gute Ausrede im Restaurant, wenn der Chef auch noch der Koch ist. So. Oder Standard auch, ist alles vorbei, das ist so vor 5, 6 Jahren gewesen. Den haben Sie gerade verpasst, der ist gerade aus der Tür. Also wenn Sie sich beeilen, kriegen Sie ihn noch. Was aber nicht stimmt, ich war schon seit 3 Stunden auf dem Sofa. Wie ist es bei dir jetzt mit der Öffentlichkeit? Du hattest ja ist bei mir ein ganz großes Thema. Ich habe im letzten Jahr, da haben wir ein paar Mal miteinander telefoniert.
Du wolltest ein bisschen ruhiger machen,
Ja, doch schon. Ja, doch, da ist mir einiges gelungen. Es ist nicht richtig wahrnehmbar, aber doch, ich habe sehr gut strukturiert. Ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht. Und ich habe mir eingebildet, dass ich dieses Leben außerhalb der Öffentlichkeit, ich bin dann praktisch nur in meinen 3 Straßenzügen unterwegs gewesen, bin da meinen Nachbarn auf den Sack gegangen und den Nachbarn und dem Nachbarsgastronomen, weil ich dann gesagt habe, er muss Frühstück machen, weil ich hätte morgens hier Zeit. Und er sagt, aber ich mache erst um 18 Uhr auf. Ja, ist mir egal, ich habe Zeit. Und die Freizeit war für mich, das war eine Wohltat, eine Belastung für meine Umwelt, für ganz, ganz, ganz viele. Aber es tat mir wahnsinnig gut. Und zwar einfach auch nur mal nicht, also so wie jetzt hier zu sitzen, das ist ja fast wie so eine, gibt es hier nicht auch die Tage so einen psychotherapeutischen Podcast? Sonntagabend. Dann könnt ihr die mal, seid ihr da hier?
Ja.
Dann fragt die mal, was bei uns beiden eigentlich kaputt ist. Also, ich meine, das ist so schizophren, dass wir diesen intimen Moment mit euch teilen wollen. Das ist so. Wir haben uns ganz lange nicht gesehen. Wir brauchen gerade diese Klammer dieses Konstruktes, dieses Podcastes, damit wir, und ich glaube, wir lügen uns beide nicht an, wenn wir empfinden Freundschaften.
Ja.
Also ich empfinde sie auf jeden Fall. Du musst jetzt einfach nett sein und sagen, sehe ich genauso?
Nee, das ist ja so, dass wo ich deinen Namen gehört habe, habe ich sofort zugesagt. Ich wusste gar nicht, um was geht. Das ist tatsächlich so. Wir pflegen ja jetzt ja nicht, wir sind ja auch nicht beide die großen Telefonierer Weihnachten und so weiter. Aber immer wenn ich in Hamburg bin, komme ich bei dir mal vorbei. Einmal warst du nicht da, irgendwie zweimal. Einmal warst du mit der Familie, glaube ich, weg. Aber sonst kommst du extra immer für mich rein. Das fand ich immer so super sympathisch.
Wenn du mich hier so blöd vor den Leuten dastehen lässt.
Aber du wolltest ja auch mal
richtig. Ich war gerade raus, wolltest du sagen.
Ich sage auch, weil du ja damals gesagt hast, das ist ja schon 1,5 Jahre her wieder, du willst ja wirklich wirklich auch familienbedingt auch ein bisschen ruhiger machen. Und vielleicht sitzt du hier einfach mal ins Auto und kommst mal Richtung Freiburg, Schwarzwald gefahren. Hat noch nicht geklappt, aber das holen wir noch nach. Ne? Und das ist... Ja, sag doch mal.
Nee, ich lese gerade so.
Also, erinnert ihr euch noch?
Was? Wer war das? Wenn du die Medienszene mal genau anguckst, wer spricht denn darüber? Langweilen wir euch, dass wir
Fernsehen gucken. Da sprechen nur die Leute drüber, die raus sind. Da sprechen nur die Leute, die bereits diesen Gang gegangen sind.
Ja.
Die schon sozusagen, und dann habe ich und nachträglich, also praktisch die vermeintlich diese Krise überwunden haben, um dann zu zeigen, schau mal, eine Krise kann hier. Aber es spricht nie jemand vor einer Krise und es spricht nie jemand in einer Krise drüber. Weil das haben wir immer noch nicht gelernt, weil dann ist so ein bisschen wie, du triffst jemanden, wo gerade, keine Ahnung, jemand verstorben ist, man spricht zwar sein Beileid aus, aber eigentlich kann man das nicht nachempfinden, was der Gegenüber gerade fühlt. Egal, wie viel Mühe man sich gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Auf alle Fälle.
Ist krass. Kann ich gerade aus sehr guter zwei Dinge. Merkt ihr mein Beileid bitte als Stichwort. Hast du die Doku von Haftbefehl gesehen?
Ja.
Habe ich gesehen.
Das ist ein Fan.
Du bist ein Haftbefehl-Fan? Hä?
Ich bin Hip-Hopper.
Du bist Hip-Hopper? Wirklich?
Super.
Hätte ich jetzt auf den
ersten Blick. Da wollen wir auch später noch was hören.
Da hätte ich gesagt, du bist so Personalbüro, wenn ich ehrlich bin.
Hip-Hopper-Fan oder Hip-Hopper?
Fan.
Aha. Hast du nicht gesehen?
Doch, habe ich gesehen.
Und was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich fand das sehr mutig, was er da zeigt.
Hat dich das an dich erinnert? Ich muss an dich denken.
Ja.
Möchtest du darüber reden oder wollen wir gleich in die Pause?
Mich hat es wirklich an mich auch gedacht, aber ich habe es damals auch gesagt, ich gucke nicht so zurück. Weißt du, ich habe das abgehakt, ich habe das alles so für mich so verarbeitet. Und dann, wenn ich sowas sehe, dann erinnert man sich, du erinnerst dich noch dran, wie es war, aber ich blende das immer sehr schnell aus.
Also du kannst dich dran erinnern, wirklich?
Ja.
Krass, ich zum Beispiel gar nicht. Also so ganz, ich kann mich an Gefühle noch erinnern, aber ich kann mich an kaum noch Situationen, Bilder erinnern. Und es gibt, also wer die Doku nicht gesehen hat, also es geht um einen Hip-Hopper. Es geht um einen Hip-Hopper, Deutsch-Rap, sagt man, ist das auch Gangster-Rap, ich weiß es nicht. Aus dem Frankfurter Raum, der extrem einen Absturz vor der Kamera über mehrere Wochen und Monate erleidet. Eine Doku, die ein Jahr vorher eigentlich schon angefangen worden ist, ohne dieses Verhalten seiner Person. Und dann hat das Ganze während der Dokumentation, als sie eigentlich schon abgeschlossen war, hat das Ding Fahrt aufgenommen und das endete im totalen Desaster. Im totalen Drogenexzess, in der kompletten Selbstzerstörung vor der Kamera, in dem Versuch, sich tot zu koksen, also auch klar mit Ansage, aus der Notaufnahme rauf, wieder rein. Und wenn ich ein bisschen die Extrembilder von dir zitieren darf,
zu den
Zeiten auf Mallorca, wo es wirklich so, das war ja auch, da warst du getrieben, da hast du ja auch irgendwas gesucht und es sah nicht nach Erleichterung aus. Also wir scherzen immer so ein bisschen, du hast eine Anzahl von Zigaretten zu dir genommen, weil du 20 Zigaretten zu einer zusammengerollt hast und hast das Bündel geraucht. Da sitzen ja alle Synapsen aus. Das ist ja nicht mehr mit irgendwas noch zu erklären. Das ist ja eigentlich nur noch komplette Selbstzerstörung. Und das sieht man in dieser Doku, und die wird ja heiß diskutiert, in dem Sinne, ob es voyeuristisch ist, ob es falsch ist, die Kamera laufen zu lassen. Er hat sie danach selber begutachtet, hat sie auch gesehen und hat sie auch freigegeben. Also es war kein Snuff, es war es ist von ihm selber, Elias Mbarak und einem sehr guten Freund von mir, dem Paco, produziert worden. Und ich finde, auf eine hochgradig sensible Art, wo genau das gezeigt wird, weil ich finde, es ist immer sehr, sehr einfach, eine Krise zu haben, abgenommen zu haben, den Marathon bereits gelaufen zu sein und dann irgendwo sich hinzusetzen, ein Buch geschrieben zu haben und sagt, schau mal, so einfach ist es doch. Weil ich glaube, das ist den Menschen überhaupt nicht gerecht gegenüber, die gerade in der Krise sind. Mhm. Dass du, bin der Meinung, dass du immer das Gefühl vermitteln kannst, man ist nicht alleine, wenn man sich nicht kräftig genug fühlt, gerade den Herausforderungen des Alltages, dass das eigentlich ein Gefühl ist, dass man damit nicht allein ist. Aber es ist kein leichtes, weil das kann nur derjenige beurteilen, in meinen Augen, der es gerade hat. Ich kann jetzt leicht über meine Krisen reden, weil ich habe sie überwunden und da gab es Herausforderungen. Aber wenn ich mich an dieses Gefühl zurückerinnere, also ich kann mich da insbesondere an zwei Tage sehr intensiv erinnern, das Gefühl, das willst du dir wegkratzen.
Ja,
da kann
absolut.
Dir kein kluger Onkel, kein Melzer, kein Ulrich, keiner irgendwie was
sagen. Deswegen willst du es ja betäuben in der Situation. Du willst es ja in der Situation betäuben, dieses Gefühl.
Ja, du willst sagen, wer fühlt noch so wie ich? Wer fühlt jetzt so wie ich? Das hatten wir, glaube ich, auch besprochen. Das ist ja, man redet immer von dem Umfeld. Das Umfeld ist das Erste, was man wegbeißt. Das Umfeld ist das Erste, was man nicht mit Absicht, aber natürlich die Nähe, durch die emotionale Bindung auch wirklich verletzt. Und deshalb ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, auch für Menschen, die mit solchen Leuten konfrontiert sind. Ich hatte mal einen heroinabhängigen Freund. So, der ist in der Freundschaft, der war Türsteher in einem Club und dann ist er heroinabhängig geworden. Erst aus Spaß, dann wurde es ernst und der hat mir die Bude leer geräumt. Und ich war 18, 19, hatte sowieso nichts. Also so, und dann wollte ich, bin ich auch mal auf den Hauptbahnhof gefahren und wollte ihm die Fresse polieren. Dann habe ich gesehen, mit wem er da so abhängt. Dann bin ich ganz schnell wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich so, früher gab es, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch in dieser Art und Weise gibt, dieses Sorgentelefon. So, und dann habe ich so eine Hotline angerufen und habe gesagt, hier, das und das passiert gerade, ich verstehe die Welt nicht, ich bin da für ihn, ich will ihn da rausholen, was kann ich tun? Und da kam, und das ist ein brutaler Ratschlag, der ist wirklich brutal, aber er ist einer der wesentlichen, let him go.
Ja.
Lass ihn los. Aber wenn er dann kommt, dann sei wieder da.
Richtig.
Und dann passt, das hat mit dir nichts zu tun. Der Mensch weiß nicht mehr, wer er ist. Er hat diesen Kontakt nicht. Der ist auf einer Selbstzerstörung aus irgendwie so. Und ja, da geht er auch oft mal an andere Menschen ran und auch auf eine Art und Weise. Und ich gehe mal davon aus, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass es dir auch passiert ist, dass man eben dann eine Art von Egoismus empfindet, der nicht mehr gesund ist oder so. Aber dass man dann trotzdem eben dieses Ding hat. Und ich freue mich wahnsinnig, dass dein Sohn zum Beispiel heute hier ist. Und auch ein stolzer Sohn ist und auch ein toller Sohn ist, der übrigens eine Frage sollte ich dir stellen von ihm. Ich habe ihn zur Seite genommen und ich habe ihn gefragt, was wolltest du deinen Vater schon immer mal fragen? Weißt du, was er gesagt hat?
Was?
Wann kriege ich mehr Taschengeld?
nein, das hat er nie gefragt.
Habe ich gesagt, verhandle ich heute gibt es mehr. Ja? Oder ich lasse ihn als Rabenvater einfach dastehen. Nein, der Kind, der muss arbeiten dafür. Nee, aber um da nochmal so dieses Ding eben hinzukriegen, fallen lassen, loslassen, da ja, zu sein, ja. wenn da eben, wenn derjenige, der dann sich wieder berappelt, genau. dann einfach nicht mehr zurückzugucken, keine Vorwürfe, da kein Ding zu
machen. Ich wollte ehrlich gesagt gar nicht in dieses Thema reingehen, aber jetzt, wo wir da mal sind, ich hatte gerade mit Toni im
Taschengeld
Auto.
Taschengeld oder?
Taschengeld. Ja. In dieses harte Thema, ja. Wo du jetzt angesprochen hast, wo wir jetzt irgendwie wieder hängen.
Müssen wir nicht, können wir schneiden.
Nee, aber es ist eine gute Story, weil es ist gerade vor ein paar Stunden passiert im Auto, wo wir dann auch irgendwie auf die Sache kamen. Und da habe ich gesagt, Mensch, wir kamen auf die Liebe. Liebe gewinnt zum Schluss immer, habe ich dann so gesagt. Dann, Papa, wieso ist das so und so weiter? Und dann habe ich auch die Situation erzählt damals, hätte ich die Kinder nicht gehabt in der Situation, also mir konnte wirklich keiner helfen. Du musst den Schalter alleine umlegen. Du musst es selbst kapieren. Und in der letzten Situation, wo ich mich entscheiden wollte dann fürs Leben, waren die Liebe zu den Kindern, zu der Familie. Ja? Das war eigentlich der Punkt. Wo ich praktisch den Schalter im Kopf umgelegt habe und gesagt, pass auf, jetzt lasse ich die Scheiße weg und versuche wieder ein guter Mensch zu werden. Aber das ist nur mal, das hat man im Auto und das deswegen bin ich auch froh, dass er heute mit ist, weil wir die Autofahrt gut genutzt haben, um mal von Sohn zu Papa mal ein bisschen intensiv zu reden. Das sind ja immer so eine Momente, wo dann auch ganz wichtig sind.
Glaubst du, dass du uns? Glaubst du, bitte? Nee. Glaubst du, dass es ohne Kinder vielleicht einen anderen Verlauf genommen hätte?
Dann wäre es schlimm ausgegangen, ja.
Ja?
Ja. Wenn du nichts mehr hast und das du irgendwie glauben kannst auf dem Moment, dann hätte ich so weiterlaufen lassen.
Das musst du mir einmal erklären, auch für mich, weil ich es genauso habe in meinem Kopf. Tour de France-Sieger, wie oft?
Einmal.
Wirklich?
Nur.
Ich dachte, du hast gedopt.
Wahrscheinlich nicht ausreichend.
Wieder geschmacklos, schneiden wir, gehört nicht dahin, ist Freundschaft. So. Das ist ja richtig dumm denn.
Auf was willst du hinaus?
Ich will hinaus, dass wir so vom Schicksal geküsst sind.
Ja. Ja.
Dass wir so aus der Masse durch was auch immer
auf alle Fälle
herausstechen dürfen. Weil das ist nicht, also es ist nicht einfach nur Geschenk hingeschmissen, sondern wir tun auch wahnsinnig dafür.
Ja.
Wir bücken uns, greifen auch auf und da steckt oft auch sehr viel Anstrengung dahinter. Aber das tun viele Leute. Also es gibt wahnsinnig viele, gerade in meinem Metier, Köche, die viel härter arbeiten als ich, die eine viel härtere Belastung haben im Leben, weil deren Leben davon abhängt, weil sie damit ihr Leben finanzieren müssen. Für mich ist es relativ leicht, hier zu stehen und sagen, ja, Koch ist ein toller Beruf. Mhm. Ich weiß aber auch, wie ich morgen meine Rechnung bezahlen kann. Also, und das ist nicht jedem Koch.
Ja, natürlich.
Also, ich hatte die Möglichkeit, mich da aus dem ganzen Bums auch ein bisschen in eine Sichtbarkeit hineinzuarbeiten. Wir haben so viel mehr als so viele andere Menschen geschafft. Wir stehen irgendwo da in der Sonne, so rein, wenn man die äußeren Faktoren, nicht den Menschen dahinter. Und trotzdem kommt immer wieder dieser Moment, glaube ich, wofür? Du hast ja eben gerade auch gesagt, wofür soll ich denn? So, das ist eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Also nicht jetzt auf das Leben bezogen, so, da habe ich noch sehr viele Gründe. Aber wofür? Also das ist so, das ist, ich hab so oft Angst davor, erwischt zu werden, dass ich wirklich eine komplette Pfeife bin. Und ich sage das sehr oft, ich bin da sehr, also das, mir kann keiner vorwerfen, dass ich jemals behauptet, nein, das stimmt nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, dass ich jemals behauptet hätte, ich sei der geilste Koch der Welt. Doch, das habe ich oft genug. Aber ihr könnt euch alle beruhigen, ich habe es nicht ein einziges Mal geglaubt, bis auf zweimal. So. Und dass man dann doch immer wieder in so eine Situation kommt, und ist das, ich verstehe es manchmal nicht so richtig. Ich verstehe es manchmal nicht so richtig, warum ich mir selber so wenig glaube, warum ich mir selber so wenig vertraue, warum ich selber so wirklich, und ich tue, es gibt ganz andere Momente. Und dann gibt es auch ganz oft Momente, wo ich sage, boah, ich habe es nicht verdient.
Ah, guck mal, bei dir, ich glaube, das hätte jeder hier im Saal, wenn man dir zuhört, dann sieht man schon so eine, du bist einfach ein Mensch, der geradlinig ist, der denkt, was, der hat ein gewisses, also einen großen Charme, finde ich. Und du spielst auch damit, also weil du einfach so, du sagst halt, du überlegst nicht, das kommt von hier, bei dir. Es kommt vom Herz. Und ich glaube, mir geht es genauso, weil jeder Mensch hat Zweifel. Mir geht es ja auch, ich kann ja so sagen, Gott hat mir das Talent gegeben, deswegen habe ich irgendwie noch ein bisschen Glück und richtige Trainer noch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Deswegen habe ich vielleicht mal im Radsport, war ich mal über ein paar Jahre der Beste der Welt. Habe ich auch. Aber irgendwie ist es ja so, weißt du, also das ist ja irgendwie dann auch so gekommen, auch mit harter Arbeit. Würdest du jetzt sagen, andere harten arbeiten härter wie ich und so weiter. Aber ich weiß, was du meinst, aber diese Zweifel hat, glaube ich, jeder. Also auch, guck mal die ganzen Dokus von Superstars, Hollywoodstars, Top-Sänger, weltbekannte Leute.
Viele gute.
Die haben wirklich auch ihre Zweifel, das hat jeder. Das ist menschlich. Das ist einfach ganz normal. Mhm.
Ja. So, jetzt warst du mal der beste Radfahrer der Welt über viele Jahre. Worin bist du jetzt der Beste?
Ich hoffe als Papa.
Ja.
Ja, wirklich. Also
bin ich sehr froh, dass du das sagst.
Also ich bin nicht der beste Papa, also auf keinen Fall.
Nee, das sagt er auch.
Ja, nee, er sagt, weil ich der einzige Papa bin.
Entschuldigung, erste Reihe, selber schuld. Setz dich hinten hin, halte ich die Schnauze, aber jetzt sitzt du da, da ziehe ich gnadenlos durch.
Nein, aber das hatten wir vorhin im Auto auch. Das ist ja wirklich so, wann bin ich, habe mir die Frage auch gestellt, und ich stelle mir die oft, wann bin ich glücklich? Und das ist bei mir, geht das auch nicht so, das Materielle, also Finanzielle, da sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Das ist auch wichtig, wie du es schon gesagt hast, das ist wichtig auch, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist doch, wie geht's den Kindern, wie geht's meiner Familie, wie geht's den Freunden. Ja? Mhm. Und komme ich in den Genuss, später nochmal die Enkelkinder irgendwie durch den Europapark zu tragen oder so. Das wird mich richtig glücklich machen.
Ja. Hast du gerade einen inhaltlichen Traum, an dem du gerade arbeitest oder da hinten so ein bisschen am Brodeln ist, wo du sagst, Mensch, wie alt bist du jetzt?
52, tatsächlich.
Wirklich? Ich dachte mal, ich sehe so gut aus mit 55, aber das ist richtig gut. War jetzt aber auch zu spät für Sport.
Ich hab einen persönlichen Traum habe ich tatsächlich, weil ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Letztes Jahr, hast du mitgekriegt, bin ich auch schwer gestürzt, also bin ich umgefahren worden, da hatte ich sehr großen Übrigens Ausfall.
Beim Fahrradfahren?
Beim was? Beim Fahrradfahren, genau. beim Eis essen. Nein. Jedenfalls bin ich so ein bisschen meiner sportlichen Fitness, laufe ich ein bisschen der. Und da, und das
haben geht alle ja, gesagt, Gott ist der fett geworden, als
geht auf die ja Bühne mit, gekommen nee, das ist. Geht, das, ich habe ja auch so ein paar, ja zum Beispiel in 2 Wochen bin ich in Mallorca, 312 Kilometer. Schaffe ich nicht, ich fahre die Hälfte, aber trotzdem, das sind so Sachen, die du früher so mit ohne Training, ohne groß Nachdenken, hast du es doch gekonnt. Ja, mit deiner jugendlichen Fitness, mit deiner Kraft einfach so von, und natürlich auch mit diesen Hunderttausend von Kilometern, die ich gemacht habe. Aber das lässt auch nach. Ich habe so ein bisschen Angst davor, wie gesagt, so ein kleiner zerbrechlicher Mann zu werden. Und mein Ziel ist wirklich jetzt, mich wieder ein bisschen fitter zu machen. Dass ich sage, nicht so extrem, so wie früher, so extrem, ich hau jetzt mal 3 Monate richtig drauf und dann bin ich wieder super fit, sondern langsam, gediegen, ja. Jeden Tag, dass es Spaß macht, dass der Spaß nicht verloren geht, dass es nicht zu hart wird, aber dass du dann immer so eine gewisse, in den Tag eingebaut, so ein bisschen Training, Gymnastik vor allen Dingen, ein bisschen Krafttraining und so weiter, dass ich auch noch, wie gesagt, dann vielleicht dann hoffentlich mal die Enkel durch die Gegend tragen kann und auch noch fit bin, ja. Ja, das ist so mein, das ist so, was, das wird mich glücklich machen.
Also ich kann dich beruhigen, alter gebrechlicher Mann, ich bin nicht fitter, sondern fetter. Auch das Leben ist lebenswert, das kann ich dir sagen. Also ich genieße das sehr. Nee, ich frage irgendwie so, weil ich hab über eine, das hast du mir nie erzählt, ich habe es gelesen, ich hoffe, es stimmt jetzt. Du setzt dich gerade ein für die Erhaltung eines Freibades in Idelfing?
Ja, Iring.
Wo ist Iring und warum, was reitet dich das so? Das Freibad. Das will ich.
Ich
finde das geil, ne?
Ich fühle mich verpflichtet, weil es mir so gut ging, weil ich so viel Glück im Leben hatte, auch wieder ein bisschen was zurückzugeben. Also ich mache das auch mit Jugendlichen und so weiter. Aber das ist jetzt ein Freibad, was 2 Kilometer von Meerding, wo ich ja lebe, weg ist. Also Iringer Freibad heißt das. Und da war ich sehr oft, vor allen Dingen mit meiner Tochter. Und wir waren auch schon mal, glaube ich, dort. Also nicht so oft, aber vor allem mit meiner Tochter hat da eigentlich schwimmen gelernt. Und das soll jetzt, weil es kostet ein bisschen Renovierung und so weiter, Unterhaltung. Und da hat die Stadt oder der Ort, die Gemeinde, zu wenig Geld, das zu erhalten. Mhm. Und da habe ich dann mich so ein bisschen mit eingesetzt und ja, ein bisschen die Werbetrommel gerührt, falls auch jemand helfen kann. Weil das wäre total schade, weil wir müssen ja ein bisschen auch was machen für die Familien.
Was kostet das?
1,5. Hui. Ja, aber das wenn jemand mitmachen würde, wird die Gemeinde dann auch wieder zusteuern und so weiter. Ja, das ist so ein, wenn das mal in Rollen kommt, dann klappt das auch.
Wie viele Einwohner?
Ja, die Region, also da das die Freibad nutzen schon sehr, sehr viele. Also die Region, also die kleinen Orte haben so zwischen 2.500, 7.000 Leute. Und aber da kommen teilweise auch schon Leute aus Freiburg noch und so weiter. Also das ist immer proppendicke voll gewesen.
Und was machst du da genau?
Ich nutze meine Präsenz oder meine Tragweite, um da um vielleicht jemanden aufmerksam zu machen, der einen Taler über hat, da so ein bisschen mit reinzugehen. Mhm.
War übrigens einer meiner ersten Jobs, die ich hatte, den Beckenrand von Algen zu befreien im Freibad in Pinneberg. Deshalb fühlte ich mich dir so verbunden. Also ich habe ja jegliche Form von Nebenjobs gehabt. Ich habe, glaube ich, mein allererster war Zeitung austragen für meine Schwester. Mhm. Die war ein bisschen wie so ein Zuhälter für mich. Das heißt, sie hat eigentlich 4 Euro gekriegt. Ich habe 2 davon, aber sie war zu Hause. Ich bin gefahren. Weißt du, so die Nummer? das war, glaube ich, mein allererster. Also Autowaschen, Rasenmähen und so, den Kram ja eh so ein bisschen. Dann war, glaube ich, wirklich Freibad, weil das konntest du schon mit 12 machen. Und ab 12 fing ich an zu arbeiten, auch zu müssen. Und das ist kein Mitleidsding, sondern wirklich so eine, ich bin so froh darüber, irgendwie auf eine ganz strange Art und Weise. Baumschule, das war jetzt großväterlicherseits. Ich habe Autoflug Sicherheitsgurte zusammengezimmert.
Okay.
Und ich sage mal so, die Anzahl der Verkehrstoten, das war nämlich das Jahr, wo wirklich die meisten Verkehrstoten in Deutschland jemals gemessen worden sind, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das will ich nur ganz deutlich machen. Ich hatte nichts Sicherheitsrelevantes zu tun. Was habe ich? Ich habe in der Kneipe natürlich, ich hab Kegelbahn abgerissen, ich habe in einem Hotel, ich war mal Bodyguard von den Mamas und Papas mit 14. Wow. Und habe richtig auf dicken Max gemacht. Das war eine ähnliche Veranstaltung wie hier, auch ähnlich von den Leuten, Mamas und Papas, also im Capoloni und Pinneberg. So, und dann, die waren dann, haben dann halt so ihre Tour gemacht, so über die Länder, ne? Das waren aber noch, also es waren noch die Echten. Und dann war ich dazu aufgefordert, sie aus der Garderobe zu holen, zur Bühne zu geleiten und die Massen abzuhalten. Die Massen waren aber ungefähr wie unsere Hip-Hopperinnen, nur nochmal 40 Jahre extra on top. Also, ich sag mal, das einzige Absperrgitter, was man brauchte, war, um die Rollatoren da anzubinden. Also, aber ich richtig schön hier, halt, stopp, keine Aufregung, irgendwie so, und hab mich richtig, also so bin ich gegangen.
Geil.
Mit 14.
Ja,
da war ich wirklich, da war ich nicht mal die Hälfte von mir.
Merkt man dir heute noch an, dass du stolz bist. Ja, wirklich.
Ich weiß auch, wie ich lächerlich in diesen Raum reingekommen bin und du diesen gemacht habe. Und da saßen wirklich die Leute so oder? So. Da habe ich die eine noch kurz zusammengetreten, nur als Beispiel für die anderen.
Nein, aber wenn ich, um zurückzukommen, wenn ich da eine Zeit lang Bademeister machen müsste, um das zu retten oder so, würde ich es auch machen. Also das wolltest du ja wahrscheinlich heraus,
was ich da mache. Ich bin mir relativ sicher, dass du ein Speedo-Typ bist.
Ja.
Bist du, ne?
Ja.
Blut oder Fleisch? Ich habe gesagt, ich bringe mich zum Schwitzen heute.
Gute Frage.
Hendo, wen es auch interessiert. Komm, dann machen wir mal zum Drolling Abschluss. Wir haben ja gleich noch ein bisschen weiter. Es gibt gleich Pause. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Publikum, einfach mal jetzt. Haben wir uns ja ein bisschen warm gelabert.
Meine Frage ist, ihr habt ein Wochenende, an dem ihr einfach zu zweit was unternehmen müsst, wegfahren müsst. Was macht ihr?
Ach du lieber Gott. Zwei ist jetzt zu viel. Ja? Also offensichtlich machen wir es irgendwo, wo ein Flughafen ist, damit er weg kann. Ich glaube wirklich, die Welten, wir beide haben, bist du noch auf Mallorca?
Ja, ja.
Also ich nicht mehr, seit 12, 13 Jahren habe ich die Insel, also ich habe sie nochmal betreten, aber ich habe diese Freizeit da nicht mehr verbracht. Ich weiß ungefähr, in welcher Ecke, auch in welcher Nachbarschaft du damals unterwegs warst. Ich glaube wirklich, eine Finca, ein Haus, ein geschlossenes Haus mieten, einmal schön auf dem Wochenmarkt ein bisschen Händchen halten, so ein bisschen gucken.
Also Tischtennisplatte.
Das, was da schon angesprochen worden ist, so gemeinsames Kochen, Brutzeln, Feuer machen, sitzen, Arschbombe, mich über seine Speedo lustig machen, vergleichen, wer Blut oder wer Fleischpenis hat, nebenbei. einfach schöne Momente schaffen. Und das finde ich eben, also ich liebe das generell mit Freunden und Familie. Und
bist du ein guter Tischtennisspieler?
Ich bin ein brillanter Tischtennisspieler, ja.
Das testen wir aus. Das testen wir aus.
Das ist immer pam, pam und ich bin Schnippler. Ich bin mal ins Krankenhaus gekommen, aber das erzähle ich gleich. weil ich bei Timo, ich kann den Nacht, ich habe immer hochgespielt beim Runde spielen auf dem Schulhof und dann hat er mir irgendwann seinen Tischtennisschläger auf dem Schädel zertrümmert.
Okay.
Und dann bin ich mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.
Ja, da können einige Sachen passieren.
Da habe ich übrigens Bianca kennengelernt, das war meine erste Krankenschwester-Fantasie. Da war ich aber 12. So, habe ich kurz den Faden verloren. Was ich erzählen wollte ist, was ich mag ist, generell, ich mag nicht so 8 Uhr Verabredungen. Ich mag nicht so gerne Punkt, Ende, schon gesetzt, sondern eher so gemeinsam in den Tag hinein starten. So ein bisschen, also dieses Ziehharmonika-Ding, sehr intensiv, auch mal wieder loslassen, auch mal vielleicht, um ganz kurz andere Dinge zu machen, gemeinsame Aktivitäten. Was nicht stattfinden würde, wäre Radfahren, das kann ich jetzt schon sagen, weil bei jedem Berg, den man runterfährt, muss man irgendwann auch wieder hochfahren, weil bergab finde ich noch gut, bergauf finde ich richtig dumm. Und
da gibt es ja einen Motor mittlerweile.
Das ist ja auch ein geiler Anblick. Jan in seinem geilen, da, ich weiß nicht, mit seinem, hast du auch so einen Helm, der so spitz hinten läuft, so speedy. Und ich schön mit
meinem Zeitfall-Elektro-Lieferfahrrad
hinterher. So, weil ich kriege Seitenstiche mit Elektrounterstützung. aber ich glaube wirklich sehr warm, sehr intensiv. Und jetzt kommt, aber es ist eine spannende Frage, würdest du mit mir in einem Bett schlafen? Und die meine ich nicht anzüglich, die Frage.
Ich könnte es, aber. Meinst du so wie so ein Ferienlager?
Für das Aber haben wir noch Zeit. Aber was?
Hätte kein Problem damit. Weil du musst ja auch sehen, guck mal, das ist ja im Radsport gang und gäbe, dass du immer einen Kollegen eigentlich auch im Hotelzimmer hattest. Also bei mir war es ja Jens Heppner. Sagt ja auch noch was, ne? Ja. Jens Heppner? Guter Kollege und Heppe und ich haben immer gesagt, Mensch, wir sehen uns öfter wie unsere Ehefrauen zu Hause. Das war tatsächlich so. Da hätte ich kein Problem mit, aber ich habe schon gerne meine Privatsphäre auch, muss ich sagen.
Ich fühle dich.
Ja?
Ja. Also ich bin auch einer, also ich kann auch sehr körperlich sein, also körperlich heißt ja, also siehst du, Umarmung, nein, dieses Krabbelige, ich bin ein krabbeliger Typ, ich kann auch Männer umarmen, ohne das ist, ich bin auch, glaube ich, auch, ich kann auch auf den Mund küssen und solche Sachen, ohne dass ich mir da irgendwas jetzt sehe. Und das meine ich alles nicht witzig und nicht anzüglich, sondern männliche Nähe macht mich nicht kaputt. Also es gibt Leute, total awkward, habe ich überhaupt nicht. Aber auch da muss ich sagen, also ich würde auch gerne mit dir sozusagen ein Bett teilen. Ich weiß nicht, ob es ein Bett ist, also ein Bett, ein Raum, ein...
Hätte ich kein Problem mit.
Also im Zelt würde ich sofort mit dir schlafen. Wenn wir aber schon da eine Finca haben mit mehreren Schlafzimmern, würde ich auch den Sinn dahinter nicht sehen, ähnlich wie beim Fahrradfahren bergauf, warum wir die Räume nicht auch nutzen sollten. Ich glaube, da sind wir uns relativ nah, ne?
Ja.
Gibt es bei dir so No-Gos, Beziehungs-No-Gos, Freundes-No-Gos? Also was könnte ich falsch machen, dass du sagst einfach, nee, ich mach dich auf stumm, oder?
Das ist eine schwierige Frage.
Dafür bin ich bekannt.
Unehrlichkeit natürlich, also hinterm Rücken schwätzen, sowas, das ist ganz...
Das war nur ein Spaß, die Reaktion.
Ja, nee, das ist ja das schwere Thema.
Hast du mal mit einem Freund Schluss gemacht?
Mit einem Kumpel?
Mit einem Freund, ja.
Jo.
Schluss gemacht. Hast du gesagt, du bist...
Freundschaft gekündigt.
Hast du gemacht?
Ja.
Wie war das?
Erleichternd.
Ja, aber wie war das? Also kannst du uns das erzählen, wie das war? Weil ich habe so drüber nachgedacht.
Also der hat
Beziehungen beendet,
na, gut,
ja. Aber Freundschaften, so richtig
doch, Freundschaften
beenden.
Wenn man mich hintergeht und wenn ich mich wegdrehe und dann habe ich auf einmal einen Dolch oder ein Messer im Rücken.
Gibt es ein Beispiel?
Nee, kann ich jetzt nicht erzählen.
Okay. Ja. Also ich bin so verzeihlich. Also
es gibt Beispiele, ja, ja. Zwei tatsächlich.
Und ich bin sehr wenn du jetzt dran denkst, ist das Gefühl wieder da. Weil ich habe genau, also ich kann sehr in dem Moment sein, aber irgendwie bin ich dann auch ein bisschen dumm.
Ich räume das dann nachher später aus. Ich kann auch die Person dann wieder ganz normal auf der Straße treffen und so weiter. Das habe ich dann nach einer Weile, brauche ich eine Zeit lang. Aber wenn der mir richtig, richtig so in den Rücken gefallen ist, also richtig extrem in den Rücken gefallen ist, dann war es mit der Freundschaft. Wenn es ein guter Freund,
war. In welcher Phase hast du es erlebt? In der
aktiven auch noch, ja.
Ja. Ist das so wie bei den Eishockeyläufern? So ein, nicht Eishockey, wie heißen denn die Dinger, die da so im Kreis laufen? Danke, Eiskunstläufer. Die Dinger, die im Kreis laufen. Eiskunstler. Da ist ein richtig harter Konkurrenzkampf. Da ist ja richtig Bitchfight. Ist das bei Radfahrern auch so? Also innerhalb eines, ihr seid ja Teams?
Also da gibt es Unterschiede. Bei mir war das nie so, weil ich habe die Motivation nie so. Also es gibt Lance Armstrong, kennen wir alle. Der hat mich am Spiegel gehabt und hat Dartpfeile auf mein Gesicht geschmissen. Nein, also in der Anfangsphase. Weil der musste so ein Feindbild haben. Ich hatte aber immer, ich bin happy, wenn ich mit jedem irgendwie gut kann. Weißt du so? Also nicht, dass ich schleime, so, da, ja, überhaupt nicht.
Ja.
Sondern ich habe gern Harmonie. Also ich habe nicht so ein Feindbild, sondern der Feind, tatsächlich war das ich. Wenn ich schlecht trainiert war oder sowas oder krank vorher, dann habe ich das auf mich produziert. Aber so, dass ich jetzt sage, ich motiviere mich, weil Lenz mehr trainiert wie ich oder sowas, das habe ich nie gehabt.
Das merkst du dir. Wir machen jetzt eine kleine Pause.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum ich das hier so moderiere. Ich fühle mich
wohl. Du kannst es viel besser. Ich meine, du hast jeden Abend eine ganze.
Kurze Pause, wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß nicht, wie lange? 15 Minuten. 15 Minuten Pause, bis gleich.
Tschüss. Schaffst du denn als Zigarette?
Pause. Na, gibt's Fragen aus dem Publikum?
Als Jan 1997 seinen legendären Auf- bzw. Antritt hatte, konntest du das damals auch live mitverfolgen?
Ich bin so ein Eventgucker, was Sport angeht. Also wenn dann ab Halbfinale, sag ich mal so, in der Nummer. So, und ich bin auch relativ schlecht mit Namen, aber du kamst ja an Jan gar nicht vorbei. Das war ein Boris Becker-Moment. Jeder weiß, glaube ich, es gibt immer so ein paar Dinge. Die meisten von uns wissen, die es erlebt haben, wo wir waren, als Lady Di gestorben ist. Die meisten von uns wissen damals, als Boris Becker das erste Mal Wimbledon gewonnen hat. Und ich weiß sehr genau, wo ich war, als Jan diesen legendären Antrieb hatte. In London. Wirklich so. Ich habe damals in einer WG gewohnt mit 6 Frauen, wo ich dachte, ja. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Weil entweder haben sie sich alle sehr gut verstanden miteinander und dann war ich halt das Feindbild. So, und egal für was, auch für Damenbinden an der Badewanne. Also auch da war ich dann derjenige, der schuldig war. Und ich denke immer so, was? Oder sie waren verstritten miteinander und ich musste zu irgendeiner Gruppe Position beziehen. Und das war, ich hatte keine leichte Zeit zu dem Zeitpunkt. Die aber auch mit mir nicht. Aber das war natürlich, also das sind solche Events und das ist ja auch diese Urbewunderung. Dieses wirklich, und das kann man durch nichts kleinreden und nicht durch irgendwelche Dinge, die da parallel oder wie auch immer noch zusätzlich passiert sind. Das ist historisch. Und das ist faszinierend. Da sitzt so ein junger Mann, der Geschichte geschrieben hat, und zwar durch und durch und absolut berechtigt. Und ich darf hier neben ihm sitzen und darf mit ihm Späßchen machen, darf mit ihm befreundet sein oder eine Freundschaft aufbauen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz toll. So, wir haben gesagt, wir drehen jetzt die Rollen. Jetzt führst du das Gespräch.
Dann können wir nach Hause gehen jetzt. Du weißt ja, du bist der Entertainer bei uns.
Nee.
Weil der Sportler kriegt ja meist nur die Fragen und dann antwortet er so gut wie er kann.
Aber,
mich würde ja wirklich nochmal, wir sehen uns ja jetzt auch wieder nur kurz, du bist dann Richtung Hamburg wieder unterwegs.
Ja.
Und wir Richtung Allgäu. Was ist zurzeit dein Baby? Hast du ein Baby gerade, wo du eifrig und energisch deine Energie gibst jetzt gerade? Hast du was Neues?
Ja, im Wesentlichen ich. Also das ist so eine Phase. Ich
hab, also immer noch ein bisschen Ruhe finden.
Ja, nicht Ruhe finden, Werte finden. Also sich wirklich wieder fokussieren, konzentrieren auf das Wesentliche. Ich habe vor letztes Jahr ein halbes Jahr Pause gemacht, weil ich bestimmte Dinge nicht mehr ganz klar einordnen konnte, weil ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Kerze aus ist. Dass, aber im Sinne von diese Freude, ich habe ein bisschen das Gefühl, und da müssen wir beide drauf aufpassen, ich mehr als du, grumpy old man zu werden. Ich nenne es immer den Reich-Ranitzky-Thomas-Gottschalk-Moment, dass man dann auf einmal in ein Alter reinkommt, wo man meint, Dinge kommentieren zu müssen, die dann eigentlich gar nichts angehen. So, warum auch immer. Ich habe es wirklich in mir, ist so, ich habe es an mir entdeckt.
Richtig.
Ich habe einen Podcast gehabt mit einem Partner, habe gemerkt, dass ich da ein bisschen garstiger wurde, dass ich nicht mehr, guck mal, vorhin, das ist alles Humor, das ist alles auf Augenhöhe, weil ich wirklich dich mit voller Wärme beleidige. Und das ist was ganz, nein, das ist was Kostbares. Es ist wirklich ganz, ganz Kostbares, das zu haben. Ja. Weil sobald da Gift reinkommt, ist es nicht schön. Und ich habe gemerkt, in mir kam manchmal Gift rein. In mir kam manchmal, und das mochte ich nicht. Das ist das. Und ich versuche wirklich jeden Abend in den Spiegel zu gucken und nach meinen Möglichkeiten zumindest ein guter Mensch zu sein. Und da habe ich gemerkt, boah, da findet irgendwas in dir statt, da drehst du dich zu viel um dich selber. Und da habe ich mir die Zeit genommen und ich bin sehr froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, weil da ist meine Mutter sehr schwer krank geworden. Und ich hatte Gott sei Dank alle Zeit dieser Welt, mich um diese Situation zu kümmern. Ich musste niemanden beauftragen, ich musste niemanden schicken, sondern ich war morgens, mittags, abends, konnte ich da sein, hatte genug Raum für mein eigenes Leben, also für das, was mich sowieso noch beschäftigt, nicht Arbeitsleben. Und muss sagen, da war ich wahnsinnig stolz drauf. Gut, dann hat die Pause zu nichts geführt, weil die war ganz schön intensiv, aber ich war wahnsinnig stolz drauf, was mich auch sehr, sehr wieder hat über Werte reden lassen. Und jetzt ist das ein ganz dummes Thema, aber es ist nun mal auch ein Thema in meiner Welt. Finanzen spielen da eine Rolle und eigentlich müsste ich mir um Finanzen gar keinen Kopf machen. Also im Verhältnis zu sehr vielen anderen Menschen. Und jetzt bin ich in einer Situation, ich könnte sehr viel ruhiger sein. Für mich ist aber Fleiß ein absoluter Wert. Mhm. Ich finde, fleißig sein ist eine gute Eigenschaft. Ich finde das nicht falsch. Ich finde es auch nicht falsch, darüber nachzudenken, Dinge zu machen, einen extra Einsatz zu zeigen, sich auch mal zu bücken nach Möglichkeiten. Ich glaube, dass sehr viele Menschen einfach manchmal nur nicht richtig hingucken. Und ich habe mich sehr oft gebückt und ich habe mich auch sehr oft unnötig gebückt. Und die paar Male, wo es denn wirklich was Relevantes waren. Und ich habe ein bisschen Angst davor, faul zu sein. Also faul zu sein aus Egoismus mir gegenüber. Dass ich sage, ich bin mir gerade so viel wert. Ich möchte Zeiten haben für mich. Und jetzt komme ich aber mit einer relativ banalen Geschichte. Ich mag sehr gerne Statistiken. Ich bin dann mal so, google dann mal so Einkommensstatistiken. Und ich google dann mal, was haben denn andere Leute im Alter zum Leben. Und es gibt eine ganz tolle Statistik. Also die ist gar nicht toll. Die ist eigentlich, ist sie, wie viele Rentner, berufstätige, also ehemalig berufstätige Rentner, haben mehr als 3.500 Euro netto im Monat zum Leben? Was schätzt du?
Wie Prozent?
Ja.
Ganz spannende Zahl. 15%?
15%, es sind 50 Rentner, 50 Einzelpersonen in ganz Deutschland. Und das ist eine Zahl, die ist irre. Und dann frage ich mich immer, worüber machst du dir denn eigentlich einen Kopf, Digi? Was ist los mit dir? Aber ich habe dann auch wieder Demut. Und Demut ist auch eine Demut vor den eigenen Möglichkeiten. Also hinter dem Ganzen wird ja oft, jetzt habe ich nun mal die Möglichkeiten. Und zwei kennen mich hier so ein bisschen. Ich bin oft zerrissen, dass ich so nicht ganz genau, Geld bedeutet mir relativ wenig. Als meine Mutter schwer krank war das, ich war so stolz, Dinge bezahlen zu können, Dinge bewegen zu können, Dinge in Gang kriegen zu können, die auch mit Geld verbunden waren. Und das ist nicht schön für die Gesellschaft, aber für mich persönlich als Mensch, als Sohn einer Mutter, war das ganz, ganz, ganz toll, sagen zu können, ich kann das, Mama, ich kann für dich sorgen. Und das hat mich wahnsinnig stolz gemacht. So, und jetzt bin ich genauso wie jeder andere mit Zukunftsängsten gesegnet, weil am Ende des Tages ist das Konto nicht das Entscheidende, sondern das, was wir miteinander haben. Und für mich ist ein ganz großer Wert, für andere Leute da zu sein. Mhm. Jetzt nicht nach außen hin immer so jetzt so großartige Projekte, sondern für die Nachbarschaft, für den sozialen Kontext, in dem ich mich bewege. Und ich denke manchmal ganz einfach, wenn wir Zeit haben und unsere Kräfte miteinander bündeln, können wir sehr viel erreichen. Und einer meiner Superkräfte ist nun mal, dass ich mehr Geld verdienen konnte als andere Menschen. Und ich möchte aber auch das irgendwo sinnstiften. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Spendenprojekten oder so, ne? Das ist Quatsch. Aber ich möchte für meine Freunde da sein. Ich möchte in der Not da sein. Ich möchte Dinge mal, Probleme auch mal wegkaufen können. Und da bin ich gerade so dieses, ist das gut, sich auf sich zu konzentrieren, auf seine eigene Welt? Habe ich das Recht dazu, überhaupt sagen zu können, ich mache mal ein bisschen entspannter während der Rest der Republik, und das klingt wahnsinnig pathetisch, aber es sind Gedanken, die ich habe, der Rest der Republik wirklich brutale Zukunftsängste hat, nicht mehr weiß, wovon man die Heizung oder Dinge bezahlen muss. Ich sehe das Schulwesen, ich sehe das Sportwesen, ich sehe infrastrukturelle Riesenprobleme, ich sehe Bildungsprobleme, ich sehe Stadtbilder und finde schon, dass wenn du ein Teil der Gesellschaft bist, der es geschenkt bekommen hat, über seine eigentlichen Bedürfnisse hinaus Dinge zu erreichen. Und es ist auch was hochgradig Befriedigendes.
Absolut.
Das kommt ja auch noch hinzu.
Das
ist ja nicht nur, ich bin ein guter Kerl.
Absolut.
Aber wenn man das sinnstiftend einsetzen kann, dann ist vielleicht meine Aufgabe, die Arschbacken zusammenzukneifen, weil nur weil ich aufhöre, heißt es nicht, dass es woanders hingeht. Wenn ich aufhöre, wird dieser Fluss sozusagen versiegen und es wird nicht auf andere Schultern verteilt, sonst passiert nicht mehr. Und ich habe jetzt nun mal die Möglichkeit gehabt, diesen Fluss zu erzeugen. Und da frage ich mich wahnsinnig intensiv und auch sehr stark, sollte ich dem weiter nachgehen? Nicht fürs zweite Haus, sondern was könnte ich sozusagen mit dem zweiten Haus anstellen? Könnte ich das nicht vielleicht sinnstiftend zur Verfügung stellen? Könnte ich nicht vielleicht, und das klingt so brutal wie so, aber ich meine es ernsthaft so, kann ich nicht vielleicht ein Haus kaufen und die Miete einfach unten halten? Weil ich es kann. Nicht, weil ich, weißt du, wir wissen alle, welche Probleme so im Alter. Ich arbeite noch intensiv genug mit meinen Mitarbeitern zusammen.
Aber da können sich wirklich viele mal eine Scheibe abschneiden von dir.
Das glaube ich gar nicht so. Das ist leicht für mich zu reden. Ich habe die Zeit und ich habe die Möglichkeiten, den Blick auf Probleme zu haben, weil ich mit meinen Problemen nicht so sehr beschäftigt bin. Da bin ich sehr stolz drauf. Ein Format gemacht vor zwei Jahren, irgendwie hieß Herbstresidenz. Aus der Diskussion mit meiner Mutter heraus. Danke, sehr schön. Ganz faszinierend. Mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben, sehr plötzlich. Ich wollte dann mit meiner Mutter über, was machen wir im Alter, was passiert. Die ist Gott sei Dank fit in der Birne gewesen, fit im körperlich gewesen. Was machen wir? Und das war dann immer so eine Situation, sie hat den Raum verlassen. Da habe ich gesagt, warum? Und dann habe ich gemerkt, sie wurde eher wütend als ängstlich. Also im Alter wird Angst oft Wut, das muss man sagen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich eben versucht, dieses Ding da mir anzugucken. Und dann habe ich gedacht, wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen nicht mehr das. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein bisschen Händchen halten, Kräfte bündeln, bisschen gucken, wo man hinguckt und mit ganz wenigen kleinen Mitteln einfach Dinge, Lebenswerte erscheinen lassen, die vielleicht gar nicht so sind. Und wir sind in einen laufenden Betrieb gegangen. Was viel herausfordernder ist, als weil Veränderung im laufenden Betrieb ist so viel komplexer und so viel komplizierter, als ich mache was auf und das sind jetzt die Regeln, wo sich alle drauf einlassen. Das war ganz toll. Das hat auch bei meiner Mutter zu Veränderungen geführt und die ist jetzt aber vor 8 Wochen verstorben. Und sehr schön verstorben. Ich rede gerade sehr schön über den, ich bin momentan noch in der Phase der Erleichterung. Ich bin nicht in der Phase der Trauer, sondern noch bin ich sehr erleichtert, weil meine Mutter auch selbstverwaltet gestorben ist. Also sie hat es entschieden und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich war Inhaber der Patientenverfügung. Ich lief Gefahr, Entscheidungen treffen zu müssen, die ich nicht treffen wollte. Und das heißt, sie hat mir eigentlich vielleicht auch ein egoistischer Gedanke, dass sie mir sogar vielleicht den Gefallen getan hat, selbst verwaltet sozusagen. Meine Mutter war eine sehr starke, aber eine sehr störrische, auch manchmal eine missbockige Frau. Also das ist meine Mutter, von irgendjemandem muss ich das ja haben. Und das sage ich alles voller Liebe und nicht voller Herablassung.
Absolut.
Und jetzt bin ich 55, jetzt habe ich beide Eltern Mitte 70 verloren. Und ich denke, naja gut, was habe ich denn noch? Ich habe noch 20 Jahre. So, davon gebe ich mir 10 gute Jahre, richtig gute, wo ich nicht jeden Tag zum Arzt muss. Ne? Ich war heute beim Arzt, weil die Knie im Arsch sind. aber wo das alles noch ganz gut ist. So die wo ich eben halt nicht, Gesundheit nicht das haupttragende Thema ist. Dann habe ich vielleicht noch 10 Jahre, wo das eine Rolle spielt, aber wo immer noch. Und ab 75 bin ich dankbar für jeden Tag. Das ist so ein bisschen das mein Kopfgedanke, den ich habe. Ich halte 75 für ein tolles Lebensalter. Ich halte das auch, ich komme vom Land. Damals war 80 schon richtig alt. So, ich bin Jahrgang 71. Damals war, in den 70ern war 80 alt.
Ja, ja, klar.
Das war ein lebenswertes Richtig. Leben. Und Alter alleine entscheidet nicht über Lebensqualität. Und deshalb gönne ich mir gerade den Egoismus, darüber nachzudenken, was mache ich mit den nächsten 10 Jahren? Was ist das? Darf ich genießen? Darf ich leben? Darf ich für meine Familie da sein? Darf ich auch manchmal einfach nur dumm sein und einfach nur, keine Ahnung, mir ein Boot mieten und mit Dynamit fischen gehen oder solche Sachen? aber darf ich das? Das ist ganz, ganz, ganz viel. Wie gesagt, weil Fleiß ist bei mir ein ganz wichtiger Wert. Ich finde auch, mir fällt das richtige Wort nie ein, aber soziale Kompetenz im Rahmen der Möglichkeiten bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Ich glaube, ich bin ein Menschenfreund. Ich glaube an die Gemeinschaft. Ich finde es eigentlich wunderschön, wie wir in Krisen manchmal miteinander dann doch miteinander funktionieren. Und manchmal denke ich auch so, die Gesellschaft heute langweilt sich einfach nur zu Tode, sonst würde sie sich nicht so viel aufeinander rumhaken. So, die haben gar keine Probleme, weil erst wenn du so garstig bist, hast du eigentlich nichts zu tun. So, also lass uns doch mal wieder ein bisschen mehr beschäftigen mit sinnvollen Dingen, als einfach nur Scheiße zu labern. Das ist so ein Punkt bei mir. Und ich habe viel drüber nachgedacht, das war jetzt eine lange Einleitung, war wichtig, dass ich das nicht nur so hinrotze mit meiner Mutter. Hast du ein Generationsproblem?
Nö. Generationsproblem, nö.
Wirklich?
Wie meinst du das?
Generationsproblem? So wie ich das gefragt habe, Gen Z, Gen X, ich weiß gar nicht, wie die gerade heißen. Hast du damit ein Problem?
Nö.
Gar nicht? Krass, ich schon.
Ja?
Ja. Aber nicht zu Recht.
Nee, ich wollte, du hast ja jetzt super viel Tiefgründiges gesagt. Ich wollte sagen, wir denken, also ich habe jetzt fast wieder, warum wir uns so gut verstehen und das in 5 Minuten so eine Chemie hatten damals. Das, was du jetzt alles gesagt hast, du kannst es bloß besser verpacken. Ja, also ich habe die Worte nicht dafür, das so auszudrücken, aber genauso geht es mir ja auch, so denke ich auch, wie du es eben jetzt perfekt so rausgeplaudert hast. Das wollte ich erstmal sagen, also sehr beeindruckend. Ich würde auch gern so reden können wie du. Nein, aber ganz viele ja wichtige Sachen. Also meine Mama geht es jetzt auch ungefähr wie deine Mama jetzt auch vor vielleicht 5 Jahren oder sowas. Ist auch so ein Thema, auch mit den Kindern und so weiter. Wir sind auch,
also ist das okay für dich, wenn wir drüber reden?
Ja, ja, wir sind ja an dem gleichen. Er erkennt das wahrscheinlich auch wieder. Ne? Also weil es ist ja wichtig, auch mal Zeit oder sag mal, dass du jetzt nicht mehr in Trauer, in so einer tiefen Trauer, weil du das auch noch gemacht hast mit deiner Mama, was auch noch wichtig war. Ja, dass du sagst, das habe ich jetzt eigentlich gemacht und ich kann mir nichts vorwerfen. Und wir haben noch eine schöne Zeit gehabt und sowas, finde ich ganz wichtig. Also schöne Themen gewesen, wie du das angesprochen hast. Und das Generationsgeschichte ist einfach so, ich habe da kein Problem mit, nee, habe ich nicht, weil ich merke, dass ich eine ältere Generation bin, also es ist viele Worte und so weiter, verstehe ich gar nicht, was sie da reden, die Jungen, aber ich sehe, das gehört so für mich zum Leben dazu, also für mich gehört das zum Leben dazu, so wie ich damals mal jung war und unbesiegbar praktisch, unbezwingbar und so weiter, diese Kraft, diese Urkraft und so, das haben jetzt die neue Generation hat das jetzt auch, das darf das auch fühlen, darf das auch wahrnehmen und alles. Und dann kommst du in so ein Alter rein, ja, wo du dann andere Überlegungen hast. Du hast jetzt wunderbar formuliert deine Überlegungen, die du auch jetzt mit Mitte, also du hast 51, du bist jetzt Mitte, ja, also du bist 2 Jahre älter wie ich. Aber das sind genauso Sachen, ich habe da aber kein Problem mit. Ich wünschte mir, dass dann die Generation, die nach uns kommt, es auch nicht zu schwer hat. Ja? Weil ich glaube, wir haben, glaube ich, eine geile Generation gehabt. Also unsere, das war so noch so, finde ich. Also heute ist es schon schwerer mit den ganzen Medien, mit den ganzen sozialen Medien und so weiter und Handys und Ablenkung da. Im digitalen Bereich finde ich schwerer, wie wir es damals hatten als Kind. Aber man muss mitwachsen. Also ich bin sehr offen für alles. Ich will dazulernen, ich will meine Kinder verstehen, ich will aber auch meine Mutter noch verstehen, ja, dass du sagst, da komme ich ja auch noch mal irgendwann hin, da habe ich auch keine Angst vor, sondern das ist so das Leben. Mhm. Und wenn du mit 70, 75, 80 hast du noch, wenn du dann sagen kannst, Mensch, ich habe eigentlich alles so schön mit durchgemacht, ohne irgendwie jetzt verbittert zu sein oder eine Krise zu kriegen. Viele meiner Freunde haben wirklich eine Krise so mit 50, wo sie sagen, jetzt ist das Leben irgendwie zu Ende, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und so weiter. Und das versuche ich bewusst nicht zu haben.
Ich meine auch mit dem ein Problem mit der, also das ist überhaupt kein Generationsbashing, ganz im Gegenteil bei mir. Und das ist was sehr, und ich meine es nicht herablassen, aber es klingt eher herablassen. Mir tut die Generation richtig leid heute, weil wir einfach langsamer. Es war mehr gefiltert, mehr weniger Auswahl, weniger Probleme für uns, sondern manchmal war es einfach so, wie es war. So, da gab es gar keine andere Option oder keine andere Information. Heute sind wahnsinnig viele Informationen auf dem Tisch. Und das als junger Mensch filtern zu können, um daraus seine Entscheidung zu treffen, die dann das Leben, das ist so eine Sache. Und das mache ich wirklich nicht böse herablassen, sondern das tut mir manchmal leid. So, das ist so.
Ja, du findest jetzt wieder die besseren Worte, was ich eigentlich vorhin auch gemeint habe.
Was mir aber auch ein bisschen leid tut, ist auch, also ich tue mir auch ein bisschen leid, weil ich bin jetzt eine Generation, ich weiß gar nicht, wie oft ich noch erzogen werden soll. Also meine Mutter hat mich erzogen, mein Vater hat mich erzogen, ich bin groß geworden, dann hat mich meine Freundin, meine Frau erzogen, irgendwie so. Jetzt bin ich endlich 55 und kann endlich mal die Füße stillhalten und sagen so, jetzt genieße ich endlich mal alles, jetzt werde ich schon wieder erzogen. Also das ist so diese Weltbilder, die ich ständig in Frage stellen muss. Und es ist, glaube ich, dass es, wenn auch da die Diskussion oder der Diskurs sich ein bisschen annähern würde, auch ein bisschen Verständnis für die alte Generation, und zu der zähle ich mich nun mal auch ein bisschen. Also ich bin unter anderem Prämissen groß geworden und eins kann ich sagen, das war nicht jeden Tag, dass wir schlechte Menschen waren, sondern wir haben nach bestem Wissen und Gewissen auch unsere Entscheidung getroffen und gehandelt. Und manchmal finde ich, das überrascht mich ein bisschen, dass die Generation heute manchmal schon so moralinsauer pädagogisch auf.
Ist das so bei dir? Hast du das Gefühl?
Ja, teilweise.
Hab ich gar nicht, muss ich sagen.
Doch, teilweise, ja. Also, weil eben auch Werte, die ich, also mir geht es viel um Werte und ich finde das gerade so schwer, und ich will keine platten Worte nutzen für Werte, aber der Konsens, der gemeinsame Konsens, die kleinste Schnittmenge, die wir immer irgendwo hatten, die ist gerade sehr schwer zu greifen. Also das merke ich auch an meiner beruflichen Tätigkeit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was mein Publikum ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, in welche Richtung, weil, guck mal, ich bin 55, trage dieselben Schuhe wie dein Sohn, habe wahrscheinlich sogar denselben Musikgeschmack. Da ist hier die Personalchefin, die sagt, Hafti! In Anführungszeichen. Da sitzen gerade 18-jährige Jungs am Mannheimer Bahnhof, rauchen Tütchen und denken so, was will die Alte? Weißt du, so der Tick? Entschuldigung. Aber das war früher leichter. So, mich haben meine Eltern nicht mehr interessiert. Ich wusste nicht mehr, wo die wohnen. Also das war so irgendwie so, ich habe mein Leben geführt. Und da war mich hat nicht interessiert, was die falsch gemacht. Ich habe meine Entscheidung für mein Leben getroffen, für meine Zukunft, für mein Ding. Und wenn da irgendein alter, weißer Mann, wie das so schön heißt, auch nur ansatzweise eine Meinung hatte, so fucking what? Weißt du, was ich meine? Da ging noch nicht meine Emotion in mir hoch. Und da finde ich schon eigenartig gerade so ein bisschen, dass man da versucht, so auf Krampf jeden immer hinter sein Meinungsbild zu ziehen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass durch Corona ein bisschen schlimmer geworden. Ich streite leidenschaftlich gerne, aber immer so auf Augenhöhe und nicht mehr der Rechthaberei. Also auch natürlich will ich auch Recht haben und eigentlich habe ich auch Recht. Aber ich habe auch eine Eigenschaft, einige von uns, die hier im Raum sind, wissen das auch. Ich gehe gerne einfach aus Prinzip auf die andere Seite. So, wenn ich da merke, das ist ein Ungleichgewicht, dann gehe ich gerne auf die andere Seite. Wenn ich merke, der Streit versandet, da komme ich von hinten nochmal und bohre nochmal den Finger rein. Macht ja auch ein bisschen Spaß dabei zuzuhören, wie sich Leute die Köpfe einschlagen. So, aber ich versuche hinten raus immer wieder sowas wie Harmonie zu machen. Was willst du deinen Kindern mit auf den Weg gehen? Ich meine, du hast ein wirklich beeindruckendes und auch wirklich vorbildhaftes Leben, auch in der Krise. Die Krise ist nicht Vorbild, aber trotzdem wie den Umgang mit der Krise und vor allem, was willst du deinen Kindern mitgeben?
Wirklich die Werte Selbstständigkeit, die Werte, die wir alle so gut finden, ja. Also, wie du auch sagst, also, wer fleißig.
Bist du müde?
Nee, ich überlege gerade, weil das du holst immer so diese schweren Sachen, wo man Stunden für braucht, um das zu diskutieren. Jetzt bin ich gerade wieder.
Ich habe auch schon einen Fleischpenis gefragt,
ich habe beide Niveaus. Nein, heute. Also wenn ich. mein Traum ist praktisch, wenn die Kinder von alleine kommen und fragen mal, Mensch, Papa, was hast du dazu zu sagen? Ich bin überhaupt kein Papa, das kann Toni bestätigen, der sich aufdrängt, der sagt, Mensch, so haben wir das gemacht, jetzt müsstest du es auch so machen, sondern freie Entfaltung, unterstützen mit allem, was ich kann, aber so, dass man so sich besinnt als Kinder und sagt, Mensch, das hat mein alter Vater dazu zu sagen. Weißt du, so, das ist geil. Und das sind dann so die Werte, die du sagen kannst, guck mal, Papa hat auch viele Fehler gemacht, das ist menschlich. Und da kann man stärker rauskommen, wenn man das überlebt, ja. Und so weiter. Dann diese ganzen Geschichten mit den Kindern, wenn sie auch wirklich von sich kommen und bereit sind, es aufzunehmen. Weil heute ist ja, wann kommt man schon mal an die Kinder ran? Ja, also neben Handy und Computer hast du keine Chance. Ja. Und deswegen muss ich sagen, wenn sie von alleine dann kommen, weil sie eben auch die Geschichte kennen und weil sie auch mal fragen, Mensch, Papa, ist das eine Krankheit gewesen früher und so weiter. Wir haben das auch alles in der Familie wirklich auch ausdiskutiert.
Ja, wie auch alt waren die da?
Sehr klein, also Toni war noch, ja.
Jetzt nein, ich meine, bei der, das, also als du das sozusagen mit ihnen erzählt hast oder
ausdiskutiert. Ja, das ist, ja, er war noch, weiß ich nicht, das ist 6 Jahre her. Aber ich finde das, wenn die Kinder sagen, Mensch, ich bin trotzdem stolz, so was die Eltern gemacht haben. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Ich gehe nicht jetzt zu meinem Kumpel oder zum Lehrer oder so, sondern ich komme auch mal zum Vater und was hast du dazu zu sagen und sind dann auch offen für einen Ratschlag. Ja. Und da einfach sind es einfach die Werte. Also die Werte, die wir so zum Leben lebenswert machen, die uns menschlich machen, sagen wir so. Brauche ich jetzt nicht alle aufzuzählen, ne?
Nee. Also wie gesagt, ich hab ein paar Werte und das ist wie gesagt, also Fleiß, wie gesagt, ist so, was ich gerne mache. Ich finde das nicht schlimm. Toleranz. Ich finde halt Toleranz. Also ich bin auf meine Art und Weise, deshalb war auch dieses mich in Frage stellen, sehr, ich habe gemerkt, ich habe Toleranz verloren. So, und da habe ich überprüft, ist das meine, weil ich immer in dieser Ecke bin, wo ich mich eigentlich nur wehre, weil ich eigentlich teilweise ja auch in Ecken bin, wo ich gar nicht sein will. Also das Öffentliche, dass da ja viele Leute dann auch oft, und das verletzt mich nach wie vor persönlich sehr, wenn es persönliche Angriffe gibt, die meine Motivation in irgendeiner Form in Frage stellen. Weil
Lobst du gerne? So, wenn Lob zusteht, lobst du, bist du einer, der auch mal sagt, Mensch, ich lobe da auch mal gerne, wenn was Gutes gelaufen ist?
Ja, also ich lobe auch vor allen Dingen gerne für eigene Leistung, also das lobe ich vor allen Dingen. Nein, nicht meine
eigene. Hast du viel zu loben, oder?
Also mich lobe ich schon sehr gerne, nein, ich finde das, ich lobe auch falsch machen. Ich lobe das.
Ja, wenn du meinst, das ist jetzt der Schritt.
Wenn Menschen Entscheidungen treffen. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich bin ein großer Freund von Fehlerkultur, weil ich würde sagen, der Großteil meiner Gelassenheit, der Großteil meiner Erfahrung, der Großteil auch dieses Menschen, der hier sitzt, in allen seinen Prägungen basiert überwiegend auf Fehlern.
Ja.
Aber eben versucht, den Fehler nicht zu oft zu wiederholen. Natürlich habe ich auch denselben Fehler wiederholt. Also das wäre extrem, wenn ich sagen würde. Aber ich finde das toll, wenn Menschen Entscheidungen treffen. Weil nur wenn du Entscheidungen, saubere, klare Entscheidungen für dich triffst, nicht mit dem die anderen, sondern ich bin am Ende des Tages die Motivation für mich selber, morgens aufzustehen und Entscheidungen zu treffen, mein Leben zu gestalten. Ich komme aus dem Hintergrund, der ist nicht irgendwie mit, also das hier ist jetzt nicht, das ist für mich nach wie vor ganz eigenartig. Das ist für mich nach wie vor, weil ich bin immer noch der Junge, der sein Essen verdienen musste, der die Fake-Jeans hatte und hinten das Label abgekratzt hat, weil er sonst auf dem Schulhof nicht auf die Fresse gekriegt hat. Dafür war ich viel zu lustig und noch viel zu schnell. Aber da, ich habe schon die kleinen Dinger. Ich habe eine gute Hülle, um Dinge nicht an mich ranzulassen. Und deshalb, wer immer irgendwie sagt, ja, für dich ist es einfach, sage ich, ja, jetzt, weil ich vielleicht viele Entscheidungen getroffen habe, die gar nicht einfach waren. Also es gibt so ein, wenn du jetzt mich fragst, auf welche Entscheidung bin ich stolz? Einmal war das bei mir mit dem Kochen aufzuhören, weil ich habe Situationen miterleben müssen, die ich nicht gut fand. Und ich war früher ein sehr guter Koch. Also ich war ein richtiger Karrierefreak. Ich war einer der besten, der beste Koch in Deutschland nach dem Wettbewerb in der Ausbildung. Doppel-Einser, Auszeichnungen, Stipendien. Ich habe in den besten Häusern für die größten Köche gearbeitet und so. Ich habe für die Königsfamilie. Und trotzdem habe ich dann irgendwann für mich, und das war sehr schwer für mich, entschieden, ich höre auf mit dem Kochen. Weil wenn das bedeutet, ich bin in der obersten Liga und ich muss das mit, nein, wird nicht meine Tasse Tee. So, das ist dieses in mir drin, was dann so einfach immer wieder an sich glaubt, obwohl nicht. Und ich bin aus dem Laden rausgegangen und ich wusste nicht, was meine Zukunft, ich hatte keine Option, ich wusste nicht, was jetzt als nächstes ist, sondern ich habe einfach nur, das muss aufhören. Das will ich ganz klar nicht
mehr. Das macht dich kaputt. Ja.
Und dann habe ich eine Entscheidung, müssen wir schon aufhören? Wirklich? Ernsthaft? Ich bin aus Hamburg hierher gekommen. Ich fahre gleich noch mal ein Auto. Wirklich? Oh, das ist schade. Hier laufen Uhren anders. Ja, ja. Lass uns das nur schnell zu Ende bringen. Das ist auch so für mich immer ein Ratschlag an meine Mitarbeiter. Und ich bin wirklich ein großer Freund. Bitte trefft Entscheidungen, für die ich euch anscheißen kann. Dann kann ich wenigstens auch euch erklären, was falsch ist. Dann sind wir griffig, als keine Entscheidung abzuducken und in der Hoffnung, bloß nicht aufzufallen. Das ist für mich immer so ein Wurf. Ich kann ja nur stolz drauf sein, weil ich Entscheidungen getroffen habe. Also das waren auch einige richtige dabei. Und auf die, ich will nicht sagen stolz, aber da sage ich, ja, das war schon gut. Das hast du gut gemacht. Da bist du eben nicht den einfachen Weg gegangen. Mhm. Und das ist bei dir ja auch diese Entscheidung, dich aus diesem Sumpf wieder rauszubewegen, indem du dich bewegt hast. Das erfordert von mir mehr Respekt als alles andere, weil das erfordert eine unmenschliche Stärke. Und die hast du mehrfach bewiesen, einmal auf der Erfolgsebene, aber auch eben auf der Nicht-Erfolgsebene. Und da bist du nicht von irgendjemandem gefüttert worden und hochgepumpt worden. Und das verdient die absolute Anerkennung. Ich fand, das waren sehr schöne Schlussworte, weil wir müssen weg, höre
ich gerade. Super, ich könnte dir stundenlang zuhören, wie auch die Leute hier.
oder? Wow. Ey, das ist so frustrierend. Ich versuche seit 2 Stunden lustig zu sein und dann kommt dieser Fahrradfahrer und zerstört das Ganze einfach mit Drop the Mic. Fertig. Damit müsste man eigentlich jetzt auch aufhören. Aber es gibt eine Fragerunde oder sind wir damit auch schon durch? Es gibt Q&A. Komm, machen wir Q&A. Hör auf damit. Hä? Guck mal, jetzt sind, jetzt sind wir nämlich warm. Ich habe euch das gesagt. Das ist Quatsch mit der halben Stunde. Bitte.
Guten Abend zusammen. Also ich habe auch 2 Fragen an Sie beide. Sehr gut. Die erste.
Mein Style.
Und zwar die erste Frage ist: Haben Sie beide Vorbilder oder sind Sie Fans von jemandem? Und wenn ja, warum? Und Herr Melzer, an Sie persönlich: Ich bin extra hergekommen, weil ich bin Ihr Fan und ich habe Ihr Buch dabei. Bekomme ich bitte das Autogramm? Weil ich habe erfahren, es gibt keine Autogrammstunde. Und Sie sind frech, ich bin frech. Darf die Frechheit heute Abend siegen?
Kriegen wir hin.
Danke.
Aber nur solange der Podcast läuft. Du warst gefragt.
Vorbilder. Ich finde es ganz wichtig, dass man Vorbilder hat. Als Kind hatte ich wirklich Vorbilder auch, gerade im Radsport, Miguel Indurain, Spanier, 5-facher Tour de France-Sieger. Das war mein Vorbild immer und jetzt mittlerweile ein Freund. Also ich finde auch schön, wenn das klappt, dass dein Jugendidol und dein Vorbild mal irgendwann zu deinem Freundeskreis gehört, dann hat man es, glaube ich, geschafft. Und das vermittle ich auch meiner Familie und meinen Kindern weiter. Und ansonsten finde ich alle so toll, die wirklich, wie wir es auch geschafft haben, also die nicht nur immer auf der Erfolgswelle schweben, sondern auch mal im Leben was Heftiges hatten und da dann sich auch rausgekämpft haben und so weiter, also richtig ein Charakterleben hatten. Diese Leute sind auch begeistert, also bin ich sehr begeistert, wenn ich die mal kennenlerne. Und ja, würde ich sagen.
Ist gut. Du. Bei mir ist es Rocky Balboa. Teil 1 ist einfach so, ja, alle kommen immer mit Tiefgang, aber ich finde das ganz geil. Ich meine, der Typ hat nichts in der Birne, kloppt gegen Schweinehälften und macht daraus 5 Teile. Das finde ich ganz geil. Und ich mache Gurkensalat und Bratkartoffeln und darf hier neben Jan Ulrich sitzen. Also ich meine, so unterschiedlich ist das nicht. Also ich mag das, ich mag dieses manchmal ganz Naive, aber in der Tat, ich habe großartige Mentoren gehabt in meinem Leben. Dazu gehört mein erster Küchenchef Helmut Hellwig, der ich bin halt nicht ohne Vater, sondern meine Eltern waren geschieden. Ein ganz toller Mann, der später zu meinem Freund wurde. Und Gennaro Contaldo, ein Mensch, den ich euch allen ins Leben wünschen würde, oder so einen Menschen zu haben, der so viel Liebe und Leidenschaft für sein Umfeld und so viel Bescheidenheit hat. Und für mich eigentlich, ich habe neulich so ein das ist der Küchenchef, mit dem ich, nachdem ich aufgehört habe mit Kochen, für den ich gearbeitet habe. Und es gab neulich mal so eins der wenigen intelligenten Sachen im Internet, Instagram. Da wurde er als einer der einflussreichsten Köche der Welt bezeichnet, weil er unter anderem das Monster Tim Meltzer und das Monster Jamie Oliver geschaffen hat. Also der ist in uns drin, durch und durch. Und diese Art von Bescheidenheit und diese Liebe und diese Leidenschaft und dieses, das ist schon, wo ich versuche, mir auch ein Beispiel zu nehmen, was mir manchmal gelingt, nicht immer. Aber ohne den würde ich heute hier nicht sitzen, nicht atmen, nicht kochen, nicht das tun. Das weiß ich ganz, ganz, ganz sicher. Und ganz viele andere Menschen im Kleinen auch. Ich habe eine Vermieterin gehabt, Marie Kohn, in der Hallerstraße damals, die mir diesen sozialen Aspekt vermittelt hat, wie eine Gesellschaft eigentlich funktionieren kann, wenn wir ein bisschen zusammenrücken. Das waren Kleinigkeiten, die sie innerhalb der Mietergemeinschaft, die bewundere ich sehr, die Frau, die ist smart, die ist sexy, die ist 80, die ist eine dermaßen gute soziale Intelligenz, ohne moralinsauren Zeigefinger. Also das sind schon so Vorbilder. Und Rocky Balboa halt irgendwie, ne, weil der dann sagt immer, komm her, du Baumaffe. Also dann, wenn es richtig scheiße läuft, dann fährt er es richtig hoch. Und das ist eigentlich meine Stärke. So, das würde ich sagen. Eine letzte, weil das war jetzt schon ganz schön bedeutungsschwanger. Ja.
Also zum Beispiel, wenn es im Training oder im Wettkampf mal nicht so gut läuft oder auch in der Küche, wenn ihr denkt, boah, scheiße, hier ist gerade alles am Ende, woraus zieht ihr eure Motivation?
Das kenne ich nicht, da musst du ihn fragen.
die Motivation ist ja wirklich, das macht ja meistens Spaß, wenn's alles, sag mal, bei mir war es ja wirklich viele Jahre ging es mit Talent, also da habe ich ganz normal trainiert, aber so, ich wurde gezügelt wirklich, weil alle so, dieser Rohdiamant, den müssen wir mal schleifen und so weiter, Wachstum und alles. Da habe ich mich immer unterfordert gefühlt, aber wenn das dann so richtig, wenn die anderen sagen, so jetzt kann ich nicht mehr, dann ging es bei mir so los, das hat mich motiviert. Da habe ich gesagt, wenn du das nicht kannst, dann ich kann das auf alle Fälle. Ja, und das macht dann auch mehr Spaß, als wenn du so auf Talent läufst und auch, sag mal, die Leute zufriedenstellst, aber du selber bist nicht zufrieden. Ja, also eine Herausforderung, wenn andere sagen, das kann ich nicht, dann wird das für mich erst interessant. Ja, das ist so das Interessante. Und wenn du es dann geschafft hast, dann bist du natürlich auch happy. Ja. Und die ganz schlimmen Tage, die gehören dazu. Also ich meine, da gibt es ja diese berühmten Sprüche, die stimmen auch wirklich. Also dass es der Morgen geht immer wieder auf oder so. Ja, das stimmt tatsächlich. Also bei uns ist so, ich habe das auch gelernt und finde das auch im Leben unglaublich wichtig, dass man das vom Sport ins Leben übernommen hat. Dass sich Kämpfen lohnt und dass man eigentlich auch in Situationen, wo man denkt, man kann nicht mehr, dass man da irgendwie am Ball bleibt.
Ja. Also ich kann nur sagen, beim Sport und solchen Sachen, ich verstehe die Welt nicht mal. Also da gibt es gar keine Motivation, da würde vielleicht Ketamin helfen oder so, aber ich weiß es nicht, weil ich mache einfach per se keinen Sport. Ich habe auch eine Sportallergie, übrigens eine attestierte Sportallergie. Nee, gar nicht, weil ich habe eine Bewegungsallergie. Das war das. Es gibt wirklich, also mein Körper reagiert nicht gut auf Bewegung. Das ist kein Scheiß. Könnt ihr googeln. Jeder kann das gleich googeln. Bewegungsallergie, das gibt es. Halt Maul, das gibt es.
Das geht mir so in der Küche.
Mein Körper reagiert mit Unwohlsein auf Bewegung. Das habe ich schon immer. Ich hab früher aktiv Sport gemacht. Also auch
beim Tischtennis.
Ich war ein ganz guter Handballer. Und das andere, mir geht's gut, wenn Stress ist. Ich mag das. Das ist ein Faktor, wenn alle anderen anfangen rumzuheulen, dann werde ich relativ ruhig und entspannt, weil ich weiß, und das ist tief in mir verankert, es gibt einen Morgen. Tief in mir verankert. Das ist alles so, und ich habe ein ganz tolles Beispiel dafür, als Ballack der Knöchel zertreten worden ist, damals vor der WM. Was war das? 2-6? Ja, irgendwie, da gab es irgendwie ein Spiel, da hat irgendjemand ihm den Knöchel zertreten. Bei uns der ganze Blätterwald, voll damit. Alles. So, oh Gott, wir können nicht zur WM. Also ich meine, das sind 24 Spieler oder 22, einer ist kaputt. dann packen anderen da rein. Ich habe jetzt auch nicht viel Ahnung von Fußball, muss ich sagen. Aber das war alles bestimmte Thema in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt bin ich nach New York rübergeflogen, wollte mich informieren, nicht eine Zeile. Hat niemand interessiert. Also wirklich gar niemanden. Da musstest du wirklich über, und da war Internet noch nicht ganz so ausgeprägt irgendwie so, du musst richtig komplex versuchen, an Informationen ranzukommen, was gerade mit Michael Ballack ist. Und das hat mir gezeigt, dass es gar nicht so dramatisch ist, was wir immer so erleben. Und das ist wirklich sehr tief in mir drin. Und ich habe da die Fähigkeit, wenn die Kacke am Dampfen ist, bin ich super entspannt. Aber das mache ich nicht, das ist einfach da. Deshalb kann ich auch hier relativ stressbefreit gerade mit Jan Ulrich sitzen und einen Podcast zu machen, weil man muss schon arbeiten, dass der auch was sagt.
Schweigen ist Gold, ne? Ja. Schweigen ist Gold. Nee, aber geht's nur mir so oder ich höre ihn, ich könnte ihn noch stundenlang zuhören.
Wir könnten noch länger machen, aber es gibt, ich weiß, da wird Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht, ob es die Raummiete ist, die nicht ausreicht, eine halbe Stunde länger, Sendezeit oder dass ihr nicht schneiden wollt. Aber was ist der Grund?
Alles davon. So, also ich bedanke mich auf alle Fälle. Ich muss noch 5 Stunden Auto fahren.
Ich bin noch nicht fertig.
Also, ja, ja.
Hä? Ich wollte
egal.
Jetzt gerade anbieten, wir sagen jetzt artig Tschüss und dann machen wir einfach munter weiter, aber ohne Kamera und ohne Mikrofon. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Vielen Dank für eure Geduld, ganz toll. Also ich glaube, wir beide sind sehr berührt davon, dass so viele Menschen da kommen wollen und sozusagen unserem weiteren Kontakt aufnehmen, beizuwohnen irgendwie. Ich glaube, das sind 2 tolle Persönlichkeiten auf der Bühne. Die sind beide in mir drin, im Wesentlichen. Und Jan ist auch dabei. Oh Gott, ich hätte das echt cool beenden können. Einfach Tschüss sagen und runter. Aber da kommt, und das ist so, ich weiß nicht, wo es herkommt. Jetzt kommt der Durchfall. Jetzt kommt das. Jetzt wird die Kamera angemacht und dann lehnen die sich genüsslich zurück und sagen so, lass ihn labern. Lass ihn labern. Nee, wirklich ganz toll. Ist auch für uns immer ein ganz tolles Geschenk. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank an den SWR für diese großartige Idee, einen sinnhaften Podcast zu machen. Und wenn es nur für uns beide, ihr habt uns zusammengebracht. Ihr habt eine Idee gehabt und das ist ein ganz großes Geschenk, was ich erleben durfte. Das wäre vielleicht so nicht wieder passiert. Wir brauchten ein bisschen den Wingman, Wingwoman, was auch immer. Das bereichert unser Leben um einiges. Und ich weiß ja nicht, nächstes Jahr, dann fangen wir halt ein bisschen früher an. So, dann machen wir ein bisschen länger und ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt bitte einen großen Applaus für Jan Ulrich.
Hier noch ein Podcast-Tipp.
Hi, ich bin Friederike Kempter und eigentlich bin ich Schauspielerin. Aber ich habe Fragen an das Leben über 40. Im Podcast 40 plus, nur für Frauen, werde ich diese Fragen stellen. Für mich und stellvertretend für euch. Zum Beispiel, wie sich Beziehungen in der Lebensmitte verändern oder wie ich mich jetzt noch für die Zukunft finanziell top aufstellen kann oder wie ich mit Mental Load umgehen kann. Ich habe mir für jede Sendung Expertinnen eingeladen und freue mich jetzt schon auf interessanten und inspirierenden Deep Talk vom Feinsten.
Das war's für diese Woche mit 1+1, Freundschaft auf Zeit. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de und in der ARD Sounds App. Produktion Amelie Kern und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Maximilian Frisch, Lukas Hambach und Alexander Stößlein. Sprecher Jan Bracht. Line-Producer Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Franzi Malik, Anna Stockheim und Marie Niemann.